Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Brüeg.
Mit dem Simon Balisson.
Luca Fontana.
Dominik Berlacher.
Hey, schau mal. Und nicht einmal eingeübt und trotzdem funktioniert. Wir checken es einfach, oder? Das ist.
Ja, das ist InSync. Ja. Mind-Sync.
Genau. Wir sind wieder mal zu vierten und Dominik ist schon lange im Dog. Er ist unser Mobile-Experte extraordinaire, unter anderem. Und erzählt unter anderem, was das ein kleines Nischentelefon Galaxy S22, ob das etwas kann oder nicht. Man hat das fast verschwitzt. Es ist wirklich, natürlich vor so einem Monat, so, genau, dann kommt das neue Galaxy und so. Aber irgendwie, und dann irgendwie vor einer Woche habe ich gedacht, du, ist jetzt das schon gekommen? Ist das schon vorgestellt worden? Ja, schon gleich. Ich habe den Rang gerade noch bekommen.
Sehr gut.
Ja, geil, das checken wir.
Worüber dass wir nie mehr reden müssen, weil es ist jetzt klar, Elden Ring ist das beste Game je.
Offenbar.
Metacritic Scores sind draussen.
Das Einzige, was wichtig ist, Metacritic.
Und damit ist eigentlich das Thema gegessen. Ich hätte eigentlich müssen, tatsächlich bei meinen Expectations, habe ich das reinnehmen, dass Elden Ring das Game des Jahres wird, habe aber nicht gewusst, an welcher Metric. Hätte es reinnehmen. Das ist, glaube ich,
alle Metriken.
Aha, also, ja, gut, das ist ja. Ja, aber gerade alles sagen, für dich, oder?
Also, ja, nein, ja, für mich geht's, dann kann ich ja sagen, irgendwie, was du kann nicht. Für mich ist irgendwie Elderly Nude Volleyball League das beste Game vom. Das gibt's wirklich. Beste Game. Elderly Man's Nude Volleyball League das beste Game des Jahres und so. Dann könnt ihr das ja nicht überprüfen. Aber ich hätte sagen, Fact, Metacritic, Top 10 All Time, knackt's und das hat's. So. Nächste Woche werden wir darüber reden.
Ja.
Die Nacht. Fangt an, Punkt 12 ist jetzt der Balisson vor seinem huren PC und dadlet.
Ich verreck einfach so, ja. In der nächsten Woche sagt, fuck, ich komme einfach nicht rein. Ich finde es einfach, es ist irgendwie, ich spüre es einfach nicht.
Ich habe mein Mindset mit Sifu parat gemacht. Ich habe mein Mindset weich geklopft. Checkst du? Sifu, Kung Fu und so. Weich geklopft. Ich habe jetzt den dritten Boss bei Sifu. Immer so ist, weißt du, nur in Häppchen. Nur so ein halbes Stündchen am zwischendurch. Einfach schnell den nächsten Boss machen und so, und ich bin ready. Ich bin ready, ich bin pumped. Es wird absolut gigantisch.
Ich sage, du spielst nie durch. Ich sage.
Kann sein.
Ich sage,
ich mache sicher drei Charakter, bevor ich überhaupt irgendwie die Nähe komme, um es durchspielen. Das fix.
Ich mache den ersten
Boss. Ich bin gespannt. Aber ja. Ich muss sagen, rein von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, tut es mir null hypen. Aber wirklich gar nichts. Aber. Es stimmt schon, die Kritiker und so. Es ist im Moment wirklich, überall, wo du liest, ist das beste Game, das jemals gemacht wurde. Ja. Also,
wir kommen am Schluss nochmal zum anderen. Ich muss dich dann zum Horizon etwas fragen.
Aber ich glaube tatsächlich, es ist wahrscheinlich einfach dann auch nicht dein Game, Luca.
Ja, ich glaube
es auch nicht. Das kann
man durchaus auch sagen. Das wird wahrscheinlich auch an dem scheitern. Das aber ja.
Das ist ja auch.
Okay. Ich habe irgendwie bis heute Morgen nichts von dem Game gewusst, dass das existiert und gemacht wird. Well,
yeah. Das ist ja eh lustig.
Und Heute Morgen mache ich meinen Browser auf, schaue so meine News-Seite an und Elden Ring überall.
Elden Ring.
Überhaupt nicht mehr.
Nur noch das Letzte dazu. Ich finde das immer so lustig, wie das. Dort ist ja ständig die Diskussion wegen Schwierigkeitsgrad und so. Und das wird immer so vehement verteidigt, als ob man irgendwie in so einer elitären kleinen Gruppe wäre, weißt du, wo die Elden Rings und die Dark Souls geschafft hat. Dabei, weißt du, auch das ist ein 5-Millionen-Seller. Also, weißt du, du bist nicht irgendwie 10 Leute, die das Game durchgespielt haben, sondern ihr sind Millionen. Nein, weißt du, aber die Wahrnehmung herrscht irgendwie so, dass das so eben so ein kleiner Kreis von den erlauchten Spielern dabei, Leute.
Dann mache ich jetzt jede Wette, die Diskussion kommt dann das mal wieder, wenn es draußen ist. Und es gibt ganz viele, die daran scheitern und sagen, wieso gibt es keinen Schwierigkeitsgrad? Und dann gibt es die sagen, das muss es so sein, aber das gehört zum fucking Spielerlebnis.
Aber
ich bin eher auf dieser Seite, weil wenn es ein Breeze wäre, dann hätte ich das Questmark und wir reden nächste Woche sicher noch genug darüber.
Ah, nur zum Sifu, hast du dort gelesen? Dort machen sie einen Easy-Mode, finde ich vielleicht
geil. Ja, ich weiss, sie haben ja bei Metroid Prime haben sie auch noch einen Easy-Mode gehabt und das ist auch easy. Mir ist ja das auch gleich. Ich meine, beim Sifu, ich werde den nie einstellen, ich will das Game so fertig spielen, wie es gemeint ist. Aber FromSoftware hat nochmal, das ist ein eine andere Dimension. So. Das ist vom künstlerischen Wert her auch eine andere Dimension. Und so. Aber da können wir nächste Woche gerne drüber reden.
Gut.
Ist gleich, also, wir schauen das Programm schnell an.
Genau. Also wir fangen an mit dem Samsung Galaxy S22, dann haben wir Spotify fürs Auto, dann tun wir den Bethesda-Launcher beerdigen. Ich hoffe, ihr habt ein Lied vorbereitet. Ein Tränchen. Cooler, cooler. Dann der Tinder-Swindler, der will seinen eigenen Film. Wer nicht? Wer nicht?
What a come.
Oh, dann haben wir...
Plot-Twist.
Ja, apropos Plot-Twist. Murder Will. Dort hat es ganz viele Plot-Twists. Obwohl, nein. Und dann Hitmonkey, auch eine lustige Serie. Und dann in der Spielecke, ich würde sagen, vor allem das Far Changing Tides ist das neues Game. Und yeah, die anderen to be discussed. Also kommt, wir fangen gerade an.
Ja, aber ganz, ja, ganz etwas Schluss. Wichtiges hast du noch vergessen. Ja.
Was denn?
Ja, das, was du am Schluss, das spezielle Dessert, das du am Schluss vorbereitet hast.
Ah, so, ich habe gerade gedacht, ich schaue gerade unter Dessert, Dessert in unserer Liste, nein. Das stimmt. Im zweiten Teil schneide ich dann das Interview rein, das ich gemacht habe mit dem Bruce Shelley. Er ist Designer, Game Designer, ist er immer noch, aber er war vor allem bei den Age of Empires 1-3 und Civilization hat er mit dem Sid Meier zusammen gemacht. Und genau mit dem habe ich über Age of Empires und über die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist und Zeugs und Sachen, habe ich mit dem ein ausführliches Interview geführt. Ihr könnt es also auch lesen auf unserer Webseite, dort ist es noch in einer kürzeren Form, aber das hängen wir dann an. Zweiter Teil. Darum
auf
stimmt.
Auf einem einfachen Grund. Wir haben nämlich den Digidec Playground, wo wir Age of Empires spielen. Darum hast du überhaupt das Interview.
Ja, genau. Das ist
so. Kann man noch schnell Werbung machen am 5.
5. stimmt. März.
März. Digidec Playground Finale. Das erste Mal machen wir das aus der Gefilden, nein, aus den Büros von MYI Entertainment in Zürich. Und das erste Mal werde ich nicht euer Host sein, leider. Ich bin gesackt worden, weil ich bin zu gut. Ja. Nein, das erste Mal werde ich das nicht moderieren, sondern überlasse das Feld zwei anderen, wenn ich jetzt den Namen, wenn ich vorbereitet gewesen wäre, gehabt hätte, aber ich kann sie nicht.
Der Pistolen-Henry und der
Pistolen-Edu. Pistolen-Henry und wer noch?
Der Edu.
Die zwei werden euch die Kompetenz durch das Ganze durchführen. Ich werde wahrscheinlich einen Cameo-Auftritt haben. Schau da so rein.
Ich hoffe, du flitzt in so den roten Speedo wie der Jack Black.
Also, Speedos, ja.
Ich mache
vielleicht einen kleinen Tease. Es gibt gewisse Sachen, wo wir noch nicht darüber reden, aber vielleicht gibt das dort schon die kleine Steueraktion für ein grosses Projekt, das ich mit ankündige.
Speedo!
Vielleicht ein Speedo. So.
Also, ich bin dafür, dass Simon dort sein Motion Capture macht für Elderly Nude Volleyball 2030.
mit Speedos.
Oder Retired Man's Nude Volleyball League. Ich weiß nicht, wie es heisst.
Einfach immer mehr Wörter dran hängen.
Ja, es sind viel Wörter. Ja.
Also, typisch japanisch.
Das ist nicht japanisch.
Also komm.
Ja, aber so, das wäre es. Das
Simon würde seine Likeness nie für etwas angeben, das verpixelt wird.
Dann würde es ja genau. Also wir dann Shin Nude Elderly Volleyball League 3 mega super heißen, wenn es japanisch
ist. Shin.
Shin. Also. Und ich habe letzte Woche erfahren, Shin heisst neu.
Das hast du erfahren.
Dass er nicht angefangen hat. Shin heisst neu. Ich habe immer gefragt, was Shin Godzilla heisst und Shin dies und Shin jenes.
Shin jetzt Shin bei auf Englisch oder so. Also gleich. Genau,
Dominik. Jetzt über Shin Bethesda oder was? Ja, nein, ist das Shin nein. Samsung zuerst?
Genau, erzähl Shin mal Samsung. Über das Shin Galaxy.
Also Shin Galaxy S22, das da ist das Ultra. Es kommt heute auf den Markt, wenn es am Donnerstag, 24. Februar, wo wir das aufzeichnen.
So gutes Timing. Habe ich gewusst und so vorbereitet.
Ja, heute ist der Launch. Der Phil hat das fachmännisch. Also wirklich. Ich habe mich Monate vorbereitet und gehofft, dass der Phil mich fragt.
Ich überlasse nichts im Zufall und mache das nicht kurzfristig. Nie.
Nie. Nie. Also ich weiss nicht erst in 20 Minuten, dass das stattfindet. Nein, look. Also... Samsung hat die neue S22-Serie raus. Du hast S22 plus S22 Plus und du hast S22 Ultra. Bemerkenswert ist vor allem zwei Sachen. Du hast auf dem S22 und S22 Plus, die sind erschreckend langweilig. Jetzt denken alle so, ja, oder nein. Sie sind langweilig im besten Sinn. Sie sind sehr, sehr fertige Produkte. Sie sind sehr, sehr gut in dem, was sie machen. Und sie riskieren da sehr, sehr wenig. Weil vor allem bei Samsung ist es ein paar Jahre ziemlich sehr gut ist, haben sie wieso einfach iterative Verbesserungen gemacht. Also es sind recht geile Phones. Hingegen beim Ultra haben sie einen Haufen neu gemacht. Das siehst du daran, dass es komplett anders aussieht. So.
Ja, das hat etwa 5 Linsen. Oder sind da noch, ist das ein Blitz und so?
vier Linsen und das ist so ein Sensor-Array.
Das ist so wieder weg. Hey, oh, nur schön zur Übersicht. Sag nochmal, wie viele Modelle gibt es vom 22?
Deren drei.
Drei. Und
S22, S22 Plus und S22 Ultra.
Und was sind da die wesentlichen Unterschiede?
Ja, das S22 und das S22 Plus sehen komplett anders aus.
Ah.
Und sind kleiner und haben keinen Stift. Also der hat ja da einen Stift, oder? Mhm. Das ist der S-Pen.
Das Größte hat einen Stift, nehme ich an.
Das ist, es ersetzt das Note.
Korrekt. Es ist auch wesentlich von der Formfaktor wesentlich flacher und wesentlich blockiger.
Mhm.
Weil es hat ja offensichtlich so quasi, es hat so ein Format. Ich möchte euch erinnern, wenn ihr einmal dort mal im Ochsen war, in der Bier trinken, dann ist einmal die Servierdüse gekommen und hat auf einem Blöckchen aufgeschrieben.
Ja. Ich kann den wieder.
Servicefachpersonal, sagt man heute.
Genau. Servicefachpersonal und Servicefachpersonalinnen haben das aufgekritzelt auf so einem Block. Es hat ungefähr das Format. Und das ist ziemlich sicher auch Absicht. Jetzt, es gibt einiges, was recht lustig da dran ist. Und zwar ist die Kamera, die vier Elemente, die mit Glas überzogen sind, nicht das da, ist mit Gorilla Glass Victus DX. Nein, Gorilla Glass DX ohne Victus überzogen. Nur die Kamera.
Die unterste Linse.
Mhm. Korrekt, das ist Zoom-Linse.
Mhm.
Und
mhm.
Samsung nennt das Super Clear Glass oder so etwas in die Richtung, so etwas, wo so recht generisch steht. Jetzt, ich habe mich die längste Zeit gefragt, wieso zum Teufel nimmt man das? Also weißt du, wieso nicht alle? Oder? Also das wäre ja logisch, oder?
Kostet jetzt, 100 Stutz, oder?
Nein, musst du mal schauen, wenn ich es habe, wo habe ich den Finger?
Aha. Ja.
Ja. Der Dominik hat seine dicken Wurstfinger genau auf der untersten Linse.
Ja, ich zeige es auf meine Finger nie wieder, jetzt bin ich self-conscious. Das schafft. Nein,
also. Viele Finger wäre besser.
Also, viel besser.
Ich habe jetzt immer noch nicht den Grund erfahren, warum.
Weil der Finger dort am meisten drauf hast, offenbar.
Genau. Und wenn du das Ganze, wenn du es so in der Hand hebst wie ein normales Telefon, ist dein Finger ziemlich genau auf dieser Kamera.
Aber hast du Fingerberius Diamant?
Ja, eben. Also, ja, warum?
Es ist eben scheinbar, das Superclear-Glas ist nicht nur scheinbar kratzresistent, sondern auch schmierresistent.
Ach.
Also, du kannst im Prinzip deine Marschbrötchen essen oder deinen Kebab abwürgen und nachher kannst du es noch so heben, ohne dass nachher deine 100-fach so.
Hast du schon getestet?
Ich bin dran.
Okay.
Also im Moment ist ja gerade bei mir Flaggschiff-Saison. Ich habe x Telefone, wo ich alle möglichst gleichzeitig testen und dann habe ich ein paar Outlier, die mich dann einfach wirklich gereizt haben. Also ich bin zum ersten Mal seit langem wieder mal an einem Telefon, wo weniger wie 500 Stutz kostet, durchtesten.
Schnäppli.
Ja, wirklich. Nein, es ist das Redmi Note 11 und es ist eigentlich recht spannend. Ich lasse gegen das iPhone antreten. Das ist nur ein unfairer Vergleich, aber es schlägt sich eigentlich hey. Wacker.
Aber wenn jetzt so einen Schritt zurückgehst, eben so der MKBHD, so der berühmte YouTuber, Tech-YouTuber, der hat ja da gross erzählt, das ist, was nennt er es? Das iPhone of Android nennt er es. Es das?
Also, schau jetzt. Erstens mal.
Also, musst du uns das Konzept erklären von iPhone auf Android.
Ja,
was damit
ja eben. Ist. Also, nicht vor schon mal an. Er erklärt es zum Beispiel nicht. Also, erstens, ich schaue den Marcus Brownlee religiös. Er ist der, wo ich mal werden würde, wenn ich gross bin. Und er hat das iPhone von Android genannt. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger einverstanden damit, im Sinne von, es definiert ein bisschen das, was Android ist, in seiner nicht spezialisierte Form. Also im Moment sind wir ja da dran, dass Android sich recht fragmentiert. Also du hast Oppo, wo will die beste Kamera machen, du hast Sony, wo sich an Professionals richtet, wo auch Kamerageschichten machen. Google mit dem Pixel ist ja da dabei, so die Sprachsteuerung, also Ambient Computing Geschichte, dass du im Prinzip mit deinen Computern kannst interagieren, nur wenn das musst du da rumfahrten. So da ist und Samsung kann einfach so the best of everything. Oder the good enough of everything, je nachdem. Und es ist eine solide Leistung in jeder Hinsicht. Also es ist nicht irgendwie, du musst nicht Abstrich hinnehmen für etwas, wo du sonst überkommst. Also du hast nicht so das Kraftverhältnis, das so macht, sondern es ist wirklich einfach eine solide, recht gute, recht geile Baseline. Natürlich hinkt der Vergleich extrem, weil das iPhone ist immer noch das iPhone und das ist ein geschlossenes Ökosystem und bibabo, alles das, oder? Und dann hast du Android, wo du einfach damit kannst rumspielen, so viel wie Deutsch.
Ja, schon mehr irgendwie ist es sozusagen das perfekte Android-Telefon. Also weißt du, so verstehe ich den Titel wie,
oder? Der perfekte Allrounder, das kann man sagen. Mhm. Also da ist wirklich, es gibt, also zum Beispiel das Ultra hat einfach eine recht krasse Schwäche, die ich finde, ist so da hätte man müssen sehen. Und zwar ist es die Fläche hier.
Die auf dem Kopf.
Du zeigst jetzt gerade die obere.
Da oben dran, ja. Also schau da, die.
Ja, weißt
oder du, die. Spielt auch gar keine Rolle, Willi. Mhm. Das ist beides glänziges Metall. Wenn jetzt du am Filmen bist, und du filmst eigentlich noch relativ gern mit dem, weil das für bis zu 8K Footage. Mhm. Wenn du Licht hast, reflektiert er das. Also du hast die Reflexion von dem Balken hast im Bild rein.
Oh nein. Was? Oh nein, okay.
Ja, voll. Ich meine, was ist das für ein Anfängerfehler?
Also was beim Filmen oder beim Föteln?
Sowohl wie auch. Es ist möglich, dass wenn das Licht quasi so kommt von mir hin, und also wenn ich jetzt dich fotografiere da vorne und das Licht kommt von da, reflektiert es dir an und dann hast du einfach irgendeinen so einen blätzen Strich da rein, weil das da ist ein Spiegel in ihre Oberfläche. Nichts anders an dem Telefon spiegelt.
Aber
das ist so matt burgund.
Aber es hätte ein gravierender Designfehler, nicht?
Ist es? Ich habe, also es, ist wirklich, es gibt keine Entschuldigung für etwas.
So weird.
Ja, voll. Also, wo ich es gesehen habe, also ich bin auf dem Rücksitz vom Auto gesessen und habe ein bisschen gefilmt, oder? Und auf das Mal vorne auf der Fahrerin in ihrer Schulter und auf das Mal so. Und ich so, what the fuck ist jetzt
das?
Was
ist denn das?
Und dann habe ich es so ein bisschen bewegt und ich so, Alter, aber sicher nicht.
So geil.
Also darum, also aber es ist
easy. Du musst es quasi so heben auf der Seite links und rechts, dass es also irgendwie.
Mein Vorschlag ist ein brachialer. Entweder haust du ein Skin drauf oder wenn du es vergessen hast, ein Skin drauf zu kaufen, nimmst du Gaffertape und klebst es schnell ab.
Ja.
Das ist ja eh so, dass ja eben die meisten
Handys. Ja, das macht man ja die meisten jetzt heutzutage.
Das mit
ja,
dem Gaffertape.
Nein!
Hey Leute, einfach damit es mal gesagt ist, Gaffertape ist magisch und sollte das Gott halt verehrt werden.
Oh.
Nein, auf jeden Fall.
Was kostet die drei Modelle je? Also wo was für Beträge?
Voll Geld. Also das Ultra ist irgendwie über 1000 Stutz, also recht nördlich. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Und die anderen so um die 800, 1000, also 800, 900, selbst und da so. Geht natürlich dann auch wieder, du kannst natürlich wieder mit mehr internem Speicher oder weniger internem Speicher und mehr RAM und weniger RAM haben.
Das gibt es auch einen Unterschied im RAM.
Ja, natürlich.
Ach,
krass. RAM, okay. RAM, Ding Dong.
Ja, sie machen ja noch einen schlimmer. Es gibt ja x Farben und dann gibt es noch ein paar Farben mehr auf Samsung.com.
Ah, oh, geil. Nice. Dass du es dort gehst, posten, oder wie?
Ja, es gibt so einfach exklusive Farben dort. Und irgendwie, ich komme nicht so. Also, es ist so, sie werfen einfach, im Ganzen sind es, glaube ich, irgendwie, ich habe es nachgezählt, aber ich mag sagen, nicht mehr irgendwie nördlich von 60 verschiedenen Telefonen, die sie rausbringen eigentlich, mit alle Versionen und Farben.
Alle Varianten.
Von diesen S22?
Wahnsinn.
Ja, also wenn du alle RAM-Versionen und Speicher-Versionen und so anschaust, sind es irgendwie über 60 Telefone verschiedene. What? Also es gibt ja auch so, du kannst das gleich mit dem iPad machen. Also wenn das iPad rauskommt, wir haben mal, ich glaube vor 2 Jahren war es, wo 91 verschiedene iPads rausgekommen sind.
Absurd.
Also es ist immer... Du hast alle Speichergrößen, alle Bildschirmgrößen mit SIM-Karte, ohne SIM-Karte. Ja. Also, weißt du wirklich.
Ja. Mhm.
Und dann alle Farben. 20 Farben davon, dann hast du also, oder 15 Farben. Ja, aber für wer lohnt sich Samsung S22 Ultra? Also, dort so viel zu investieren, wo du sagst, ja, also eigentlich, dass der mittlere, der verhebt vielleicht auch schon für weniger. Oder wie sieht das ein bisschen so aus?
Es lohnt sich definitiv, wenn du auf geile Kameras stehst. Also die Kamera ist wirklich gut mit der verdammt gescheitenen AI drin. Also du siehst im Bild rein, siehst du, wo die beste Aufnahme wäre. Also nicht einfach nur die Farbe optimieren, sondern schau das Szenen an und sagt, schau, wenn du die Kamera noch als Mühe da rüber tust, hast du eigentlich im Prinzip den goldenen Schnitt und alles Zeug. Also du machst wirklich
schöne
Bilder, lässige Bilder.
Aber das macht... Die anderen zwei ja auch nicht mehr, oder? Oder macht das noch Ultra?
Oppo macht kein Best Shot.
Der Luca hat ja gemeint, der Unterschied zwischen den drei Modellen sozusagen.
Ja, natürlich. Also es ist Kamera-Array, auf dem da ist dann doch noch ein Next Level.
Auf dem Ultra,
ja. Muss man schon sagen, sonst lohnt es sich für Leute, die gerne einen Stift haben und ihre alte Note ist durch. Also das ist wirklich... Da gibt es praktisch keine Alternativen. Es gibt schon ein paar, aber die sind wirklich nicht so konkurrenzfähig. Sonst lohnt es sich für Leute, die gerne auf Bildschirm stehen. Also Leute, die Bildschirm gerne haben.
Okay.
Der Bildschirm auf dem Ultra ist wahnsinnig schön. Das ist, glaube ich, der beste Bildschirm, den ich jemals gesehen habe auf dem Smartphone. Wenn du also gerne Film schaust oder Netflix oder so, wirklich eins an.
Ich nehme mal an, in dem Fall OLED oder ist es Mini-LED?
Wenn mich nicht ganz alles ist es tatsächlich ein OLED-Bildschirm. Mhm. Aber es ist, ich glaube, es ist ein Großteil ist die Farbkalibrierung, wenn ich es anschaue. Also es ist wie so, die Farben sind so gut gemacht und es hat wie eine Tiefe, es hat wie Substanz. Also es wirkt fast so ein bisschen greifbar.
Aber Displays sind ja immer die geilsten, oder?
Ja, mega.
Ich nehme mal auch an 120 Hertz Refresh, ja. Oder?
Korrekt, variabel. Mhm. Also,
Batterie sparen.
Ja, mega. Also, muss aber sagen, also die Batterie da innen ist der Burner.
Ja. Wie lange habt
ihr? Je nachdem, wie du es brauchst, zwischen einem Tag und etwa 4 Tagen.
Nein, aber so über deine Bärlocherische Heavy Usage.
Zweieinhalb.
2,5 Stunden. Ja, aber das ist geil.
Minuten.
Das ist jetzt nur beim Ultra. Du hast nur das Ultra jetzt zum Testen.
Ich habe nur das Ultra, die anderen beiden habe ich nicht.
Das ist ja für mich immer so ein Killer-Argument, die hohe Batterie. Das ist wirklich, ich finde irgendwie, darum kaufe ich mir noch cheapy Phones, weil die bringen es irgendwie an. Weil die natürlich irgendwelche crappy Displays haben.
Ein lustiges Bit of Trivia, wo ich gerade aus dem, ich bin ja, wenn ich nur im Podcast bin ich beschäftigt mit dem Oppo Find X5 und dem Oppo Find X5 Pro. Mhm. Und das X5 hat den Snapdragon 888 drin und das X5 Pro hat den Snapdragon 8 Gen 1 drin.
Das ist mit ein bisschen weniger Nanometer, oder was?
Genau, 4 Nanometer, also 5 Nanometer auf dem 888 und 4 Nanometer auf dem 8 Gen 1. Und der Akkugrösseunterschied ist nur 200 mAh. Also im Prinzip da so ein bisschen ein gutes YouTube-Video. Und der 8 Gen 1 hebt signifikant länger durch. Also nicht einfach nur so ein bisschen, ja, einfach 200 mAh mehr. Sondern wir sind gestern den ganzen Tag so gewesen, am Filmen und Fotografieren und Tun und Machen und da, oder? Und wo das X5 ohne Pro hat man so aufgeladen werden, weil es noch 35% Akku hatte, hat das X5 Pro noch 70% Akku gehabt.
Krass.
Das ist krass, also was so ein kleiner Unterschied, weißt du, so ein Nanometer-Dings, so einen riesen Unterschied ausmacht.
Geil, aber dann kommt man langsam dort an, wenn ich dann finde, so, dass einfach ein bisschen leistungsstärkere Handys mittlerweile können Akku liefern, wo irgendwie länger lange das einfach einen halben Tag. So.
Ja, dort sind wir seit ein paar Jahren schon, aber jetzt mittlerweile ist es...
Aber selbst,
langsam wieder so 33C-Territorium.
Ja, ja. Also meine Erfahrung ist einfach, nach einem Jahr sind so fast ziemlich alle Akkus am Arsch, egal von welchem. Also ich habe das Gefühl, seit 2-3 Jahren jedes Mal, wenn ein neues Flagship-Phone rauskommt, am Anfang immer so, ja, mal, es hat doch 2-3 Tage, je nachdem, wie es verwendet ist und so, aber nach einem Jahr sind alle davon. Ich habe bis jetzt in meinem Umfeld, mir selber, meine eigene Erfahrung, noch nie ein Flagship-Phone erlebt, das nach einem Jahr nicht knapp einen Tag und kein bisschen länger aushält.
Außer das Huawei. Die, wo sie irgendwie so AI-optimiertes Zeug drin hat, hat irgendwie recht gut funktioniert.
Also es ist einfach meine Dings. Und die habe ich mit Samsung gemacht, die habe ich jetzt mit zwei unterschiedlichen OnePlus-Phones gemacht, die habe ich vorher mit dem, was ist das gewesen? HTC, glaube ich, mit dem iPhone. Also es ist wirklich, nach einem Jahr, anderthalb, fangen einfach die Akkus signifikant, weißt du, die sind irgendwie so auf einem recht guten Niveau und plötzlich sinkt es recht schnell recht ab. Und du merkst einfach nach einem Tag am Abend so, ich bin schon bei 20, oder ich gehe schon auf die 25% und so. Und dann fängt er schon an zu fragen, ja, soll ich Energiesparmodus und so. Und das habe ich,
Ich einfach keinen Bock, wenn mein Handy nicht durch mag, einen Tag lang, weil es kann sein, dass du einen Tag lang gehst, irgendwie, was weiß ich, ich meine, du bist nicht immer im Büro und ich will es im Büro auch nicht immer eingesteckt haben, sorry, weil mache ich einfach nicht, ich versiff's. Wir haben sowieso scheiß Infrastruktur, wo man irgendwie nicht anständig seine Charger einstecken kann, weil die Charge-Ports nicht auf dem Tisch sind, wie sonst normalerweise im Jahr 2022 und dann nachher, dann stecke ich einfach mein Handy nie. Jetzt gehe ich am Abend noch irgendeinen Match schauen und dann will ich doch vom Match heim irgendwie vielleicht noch nachher noch ein Bier trinken und dann vielleicht das Uber. Nee, geht nicht! Handy tot! What the fuck is this kind of shit, man? Ich will doch einfach, dass das Zeug
Also die Industrie ist in dem Fall im Moment sehr stark dran, am Simon seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja, wirklich. Geil, sie hören den Digitec-Podcast.
Alle hören
den. Also wirklich an allen Fronten. Also es ist Oppo ist mit 80 Watt Fast Charging rausgekommen. Also du kannst von 5000 mAh von, kannst du von, ich glaube, 36 Minuten von null, also wirklich null, auf 100 aufladen.
Das ist aber geil, ja. Sonst und ist es 80% auf 40 Minuten.
Das finde ich schon geil. Das kann ja mein OnePlus-Handy, ja, ich glaube auch irgendwie 60 oder irgendwas Watt Netzteil. Wenn ich das benutze, mit dem Kabel dazu, dann habe ich es innerhalb von 20 Minuten von fast egal wo auf 100%. Das ist ja schon geil. Aber ich muss das einfach immer überall dabei haben oder ich muss mir 5 Stück davon kaufen und überall verteilen, wo ich bin. Und dann, aber das
sind ja auch richtige so Blöcke. Das sind ja nicht irgendwie, das ist nicht einfach so ein Steckerli oder so, oder? Und wenn es dann nachher aber irgendwie wenn das so nochmal USB Charging Port, wo es irgendwas geht, also Free Charging hier und nachher lädt das so viel, dann saugt es mehr Strom, weil wenn das Display always on ist. Weißt du, so an diesen Airport Charging Stations, wo es irgendwie weiss, da kann nicht wie viel, was ist das für ein Watt oder was muss man da schauen?
Watt.
Ein halbes Watt in einen Speis. Du tust eigentlich zurückspeisen in einen Airport rein mit dem Handy.
Die von so läuft warum das. Warum Ryanair fliegt.
Warum? Komm, wir sind schon.
Ryanair fliegt. Genau. Simon sein Handy laden.
Stürzt gerade ab. Also komm, wir sind schon lange dran. Abschliessendes Urteil, mittelgut.
Abschließend
nein, also abschließend ist
total
ziemlich
gut. Okay, ja, ziemlich gut. Dominik ist begeistert vom Film. Genau. Dominik, Zitat, das S22 ist ziemlich gut. Okay. Ja.
Kann man so, ziemlich gut, also der reflektive Schissel hier.
Kann man so drucken. Da gehen wir doch zum nächsten Punkt über Spotify. Ich habe das gar nicht so genau gelesen, aber die haben für irgendein so ein Hardware-Teil... Ja, das ist ja nicht ich eingedreht. Ich tue da nur...
Ja, eben, also. Darum kannst du es auch mir übergeben. Einfach, du kannst nicht erklären, was es ist.
Ich habe ein Bild gesehen. Ich
dem Podcast.
Ich habe so immer euch in den Arsch muss ginkern, damit ihr einmal Themen liefert. Also, schau, irgendein Hardware-Teil für dein Auto, damit auch alte Autos, was, Spotify
haben? Nein. Es geht nicht mal um alte Autos, es geht eigentlich um alle Autos. Es geht darum, dass einfach, das ist ein Screen, es heisst das Car-Thing. Spotify natürlich schon, eben, es sind Schweden, die wissen schon, wie das man Marketing macht. Und es ist ein Bildschirm mit 4 Knöpfen oben, einem runden Knopf rechts auf der Seite. Also, du musst euch vorstellen, es ist eigentlich schon ein Touchscreen, glaube ich, würde ich sagen, aber ich bin nicht ganz, da bin ich jetzt überfordert, aber denkst du, dass
das
macht
ist alles Touch. Und nach einem Knopf, wo du kannst zurück, und dann hat's einfach, und du kannst das über AUX oder USB oder Bluetooth an dein Auto anschliessen. Es hat auch Voice Control. Also, es ist eigentlich perfekt für ins Auto rein. Und, die 4 Knöpfe oben, mit denen kannst du Playlists und deine Favoriten, Artists, News und Podcasts etc. führen holen. Kostet $90 und montieren tust es basically am, ja, halt irgendwo im Auto mit einem Saugnapf oder wo auch immer das irgendwie willst
aber,
anmachen.
Aber warum nimmst du nicht einfach das Handy? Also, was ist der Vorteil?
Ich meine, der Vorteil, das Teil ist fest installiert und es ist easy zum Navigieren, oder? Das Handy ist scheiße zum Navigieren. Du musst immer aufs Handy schauen und kannst nicht, das musst du es immer irgendwie, ja, angesteckt haben. Nein, angesteckt nicht, aber du musst es halt irgendwie rausnehmen und das ist einfach gefährlich.
Aber weißt du, ich habe einfach eine Halterung und es kann wirklich so zack, zack, oder
geht mit ja, zack. Das ist ja scheiße zum Navigieren, so, weißt du? Also, weißt du, es ist das Spotify Car-Thing ist wirklich einfach fürs Auto gemacht, dass du blink quasi auf den Knopf kannst. Oben hast du deine Knöpfe, wenn du auf Podcast wechseln willst, der dritte Knopf ist Podcast.
Also,
und
dann, also Knöpfe
sind haptische Knöpfe. Nein, du hast gesagt, es ist Touchscreen. Aber einfach
nein, richtige Knöpfe, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
Oben hat es 4 richtige Knöpfe, okay. Genau.
Ja, oben hat vier physische Knöpfe.
Genau, ich weiss nicht, ob es Touchscreen ist. Das ist tatsächlich eine Info, die ich mir da nicht aufgeschrieben habe. Aber ich denke schon, dass es Touchscreen wird sein. Aber eigentlich ein fettes rundes Rad ist eigentlich das, wo du haptisches Feedback hast, oder? Das war eigentlich all, wo in einem Auto ein Touchscreen verbauen, ist eigentlich völlig idiotisch. Oder das, was Tesla macht, das ist eine völlige Idiotie. Weil du während dem Fahren, du kannst nicht blind das bedienen. Während im Auto, oder? Wo ich ein Auto besessen habe, das hat das Jahr lang, habe ich nicht müssen zum Läuter oder Leisliger machen schauen. Ich habe einfach angelangt, weil das Muscle Memory mir gesagt hat, hey, da ist der Knopf. Das Touchscreen ist nicht gesagt, dass die Bedienung auch wirklich dort ist. Und wo ist das? Du weißt es ja auch nicht. Darum ist Touchscreen im Auto eigentlich eine völlige Idiotie.
Das habe ich auch gemerkt in meinem neuen Auto. Also Touchscreen ist schwieriger zu bedienen, vor allem weil eben, du hast die haptische, das Feedback nicht, wo du kannst blind irgendwo an, sondern du hast irgendein Touchscreen, wo du musst wirklich schauen, wo touch ich, damit ich das Zeug finde. Und sonst
Also ich finde, man muss immer so führen lernen.
Ja, ja, ja.
Das finde ich auch so verdammt mühsam. Wobei auf die andere Seite, ich habe, was noch schlimmer ist, der VW ID3, der Elektro-VW, sind alles die, nicht nur Touchscreens, sondern die Touch-Oberflächen.
Das ist noch verreckter.
Hey, das ist toll.
Das ist eine absolute Idiotie.
Jedes Mal, wenn du hier schaust, ab, wenn du wieder etwas machen musst. Jedes einzelne verdammte Mal.
Genau.
Und auf der anderen Seite, fahre ich im Moment einen AMG Mercedes Vierzylinder. Dort hast du unten dran eine Reihe Knöpfe, die so Kippschalterknöpfe sind, physische. Aber die sind auch nicht geil, weil du einfach, die sind eine Reihe. Du musst immer so.
Du musst natürlich. Nein, ganz ehrlich, das ist alles eine völlige Idiotie. Und dort kommt das Car-Thing rein. Und glaube, das hat seine Berechtigung, weil ich glaube kaum, dass auf einem Auto, so Auto-Stereo-System, ich weiß nicht, ob es dort native Spotify gibt. Gibt sicher irgendwie Android-Auto oder Mac-Auto. Ja, das weißt jetzt du wahrscheinlich, Bärlocher.
Ja, Apple Car.
Also ich stand immer so ein bisschen. Die Idee ist.
Also gibt es das? Weißt du, gibt es eine App, Spotify?
Ja.
Ja, natürlich gibt es da. Nein, also mein großer Kritikpunkt ist eigentlich mehr so. Also ich bin voll stark pro die physischen Knöpfe, da bin ich völlig mit dir einverstanden. Wenn du etwas hast, wo du kannst drücken, super. Wenn du es noch frei kannst konfigurieren, sogar besser. Drehknopf, hell yeah, alles besser. So, ne? Und wenn es noch klicky Drehknöpfe sind, fuck yeah, Mann.
Ja, das ist so, richtig geil.
Jetzt aber, jetzt musst du mal, schau dir das Ding an. Ich meine, okay, mit dem Preis von 90 Stutz kannst du auch nicht argumentieren, aber der hohe Kabel, der in dem ganzen Zeug rumflattert,
das ist etwas, natürlich, es braucht Strom und so. Natürlich ist es ein Upgrade, ist es nicht gedacht für die neuen ID3, AMG, Vierzylinder, what the fuck ever noise ist. Natürlich ist es zum Neurüsten primär, aber ich kann mir vorstellen, dass er da seine Berechtigung hat für Spotify Power User, wo es eigentlich wirklich wie scheißegal ist. Sie wollen einfach etwas mit haptischem Feedback. Ich finde es geil, dass Spotify das macht. Es wird sich zeigen, wie Spotify sich als Hardwarehersteller macht. Aber ich finde es mega geil, dass sie das anbieten, weil ich glaube, es könnte auch, die werden das nicht so oft verkaufen und die Autohersteller werden auch nicht irgendwie auf den Zug aufspringen und so. Ich glaube, das dauert jetzt nochmal 10 Jahre, bis nachher noch etwas mit Knopf kommt und man wieder zurückgeht zu den Knöpfen. Das ist auch eine Ansage, die ich die nächste
Zeit habe. Du kannst ja im Prinzip, ich bin jetzt lustig mit einem Kollegen dran, der hat sich eine alte Gelte von einer Karre gekauft, also als Projekt- und Liebhaber-Dingsbums. Ich verstand es zwar nicht ganz, aber er ist da voll Feuer und Flamme dafür. Und wenn wir jetzt das Nächste machen, wir rupfen den alten Radio raus und mosten den neuen Radio rein, der oben dran Touchscreen dran hat.
Das kannst du auch, ja, genau.
Genau, aber und die Idee ist, dass du den Wireless CarPlay nachgerüstet hast, weil Wireless CarPlay ist nicht irgendwo im Motor rein verbaut,
sondern also
die Radio-Einheit, die kannst du ja rausnehmen.
Aber weißt,
also von dem her, so ein Spotify Car-Thing 2.0 wäre echt geil, wenn du den Radio-Bay rausreissen könntest.
Genau, das ist dann eigentlich gerade das Autoradio. Vielleicht ist das einfach der... Genau.
Das gibt es ja alles auch. Ich sage nur, ich finde für alle Autos, wo mein Mine ist 2015, brauchst du eigentlich nicht, weil weißt, ich kann ja die Lautstärke und weiter und so, das kannst du ja alles über die Knöpfe am Steuerrad machen.
Und haptisches Feedback bringen.
Was?
Ja, das sind haptische Knöpfe.
Nein, aber ich sage, weißt, ich glaube, es ist wirklich gut für ältere Autos, aber alles, was irgendwie aus den letzten 10 Jahren ist, kannst du das Telefon anschliessen, aber steuern mit deinen richtigen Knöpfen, ohne dass du
drauf tippen. Ich meine, das wäre jetzt genau... Der Use Case wäre in dem Auto, das wir haben. Es kostet 90 Stutz, ist easy installiert. Es ist schon am Zigarettenanzünder, holt Strom. Hat seine Berechtigung. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen lang geredet über das.
Hey, ja, du, das ist
was es dann auch wirklich ist.
Also komm,
wir haben gute Meinungen zu so Sachen im Fall.
Ja.
Nein, ich habe vergessen, dass der Bärlocher dabei ist, wenn es um Auto geht. Dann bringst du den nicht still. Ne?
Ja, sonst so. Also gut, kommt dafür ruhig geworden, ist wird zum Bethesda oder ist es geworden? Jedenfalls der Bethesda-Launcher. der Kampf muss ich eh schon und niemand mehr. Der haben sie, ich weiß nicht, Moment. 2016? Ah shit, das ist gar nicht so.
2014, glaube ich sogar. Oder 2016. Ja, nein, 2016 eingeführt.
Im Fallout 4? dir oder schon vorher?
Nein, sie haben einfach mal ohne gross irgendwie etwas. Sie haben dort irgendwie in einer neuen Skyrim-Version, die rausgekommen ist, 2016, haben sie den Launcher gebracht mit dem Creation Hub, weißt du? Anstatt den Mod-Support bei Steam, kannst du ja easy Mods mit Nexus-Mods und so installieren, haben sie ihr eigenes Süppli gekocht, das nachher voll ist mit Microtransactions und so. Dann hat das nicht funktioniert, dann ist Fallout 76 rausgekommen, was denkt haben, das wird ihr ein grosses Flaggschiff. Ist es ja nicht geworden. Dann haben sie nur Fallout 76 nur über den Launcher angeboten. Also den hast du dann vielleicht einmal installiert, außer du hast Fallout 76.
Nein, ich habe schon beim 4. Ich habe schon beim 4 gebraucht und dann ist es immer so, hey, ich habe Fallout 4 irgendwo und dann suchst du es überall und dann das ist der hure Bethesda Launcher.
Ja. Und das war einfach ein Shitshow gewesen. Und Microsoft-Mutter von Bethesda hat schon 2016, also wo Bethesda den Launcher gemacht hat, hat 2016 Microsoft schon gesagt, hey, look, all unsere Games gibt's auf Steam, man macht nicht so Shenanigans mit irgendwie Windows Store oder wie heisst der Store?
Ja, Windows, der Windows, Microsoft Store,
Der ist so beliebt, wir wissen nicht mal, wie er heißt.
Ja, genau. Ist doch der Microsoft Store oder der Xbox.
Und sie hätten ja auch können, Exklusivität darüber machen für ihre Titel und so, aber haben schon 2016 gefunden, das ist alles scheiße und jetzt ist Bethesda nachgerückt. Und ich finde es nicht mal, es ist eine kleine Weltfrucht, dass es den nicht mehr gibt. Im Gegenteil, es ist der absolut richtige Schritt und ich hoffe tatsächlich, dass es wirklich in eine Richtung geht, wo man wieder halt einfach alles überall kann kaufen.
Wie lange?
Also, es geht jetzt auch nicht nur um Steam.
So, wie lange gibt es denn noch?
Bis im April oder Mai.
Und weil dann muss man nämlich seine Safe Games dort noch über. Genau. Das habe ich gesehen, ich kann es transferieren zu Steam. Also
du das kannst, Game auch. Das Ding ist, all deine Einkäufe sollte es übernehmen und all deine Safe Games sollte es auch automatisch übernehmen. Du musst aber schauen, welche Games du gekauft hast, weil je nachdem musst du dort nachher noch in den Local Files etwas kopieren.
Das musst du aber, so. Aber das musst du sicher. Weil dann musst du bei dem Bethesda Launcher vermutlich. Dann musst du ja mit Steam verbinden, sonst weiss er nicht Steam.
Genau.
Ja, okay.
Das verbindet irgendwie und tut deine Safe Games über den Schaufel, aber nicht in jedem Fall. Irgendwie so. Also irgendwie gibt es da, oder du bekommst Steam Keys für deine Einkäufe oder so, das ist die andere Möglichkeit, oder? Bei Humble Bundle bekommst du ja mit Steam Keys. Und da kannst du ja im Humble, die haben ja auch einen Launcher für die Dinge irgendwie, aber da kannst du einfach im Steam dann nachher das redeemen.
Ja, aber jedenfalls, Good Riddance, sage ich da, den will ich nicht vermissen, wirklich.
Nein, wirklich, ich kann glaube nie installiert, zum Glück.
Hey, ich habe gerade vorgestern hab ich gesehen, Apex Legends gibt es ja bei Steam, habe ich es gerade bei dem scheiß EA Launcher rausgelöscht und bei Steam installiert, weil ich mag einfach nicht den Kack immer. Der EA-Launcher ist so dumm. Ich habe wollte
ein Apex... Origin?
Jetzt
heißt der EA-Play,
der Origin gibt es immer noch. Der EA-Launcher... Nein! Ja, der EA ist
der... Ich mein.
Der EA-Launcher ist der neue. Und jedenfalls, ich wollte das Apex löschen. Ich musste zuerst ein 40-Giga-Update installieren, damit ich es löschen konnte. Den Löschbutton gibt es nicht. Da ist immer gestanden, updaten. Jetzt so dumm! So ein dummer Launcher! Und es ist ewig gegangen, wirklich!
Du bist irgendwie in Nepal, wo die Standleitung pro Gigabit kostet oder so! Nur die so ein Apex Legends!
Du hast also ewig!
Ja, du formatierst lieber Kisten.
Nein, wirklich nicht! Aber ja gut, also komm, die letzte News noch geht um den Tinder-Swindler. Das ist der Film, wo der Luca letztes Woche,
glaub, ja, vor zwei Wochen. Der Simon hat ja darüber geredet. Ich habe eigentlich nur die zweite Hälfte von dem gesehen.
Aber nicht.
Offenbar die bessere Hälfte ist. Darum habe ich auch nachgeholt, die erste Hälfte zu schauen. Der Tinder-Swindler, der ist jetzt ein bisschen in den letzten paar Wochen doch recht ein Hit gewesen. Also auch auf TikTok und so habe ich viel Parodie auf das gesehen und so. Und was, wenn der Tinder-Swindler ein Schweizer gewesen wäre und so weiter. also das ist irgendwie schon ein bisschen so gehypt gewesen. Und der Typ, der Tinder-Swindler selber, der Liviev, oder wie er sich nennt, also wie man dem ausspricht. Er möchte jetzt...
Leviev,
Liviev. Ja. Ich weiß auch nicht, wie er das ausspricht. Er will jetzt sein, also Simon Liviev, sagen wir dem mal so, will jetzt seinen eigenen Film machen und ist auch schon mit diversen Produzenten in Gespräch, um die Filmrechte zu verkaufen, um das zu verfilmen. Weil er möchte natürlich jetzt seine eigene Sicht von dieser ganzen Sache darstellen und damit die Welt auch nochmal ein bisschen ich sag mal, auch noch ein bisschen mit die ganze Welt manipulieren. Wenn er nicht schon nur Frauen manipulieren kann, dann kann er doch auch die ganze Welt mit manipulieren.
Die, die es nicht wissen.
Ja,
Was macht der Tinder-Swindler?
Tinder-Swindler. Also seine Masche ist, auf Netflix gibt es eben die Doku, wo seine Masche erklärt. Das ist, aber ruht laut Doku alles auf wahre Begebenheiten. Er gibt sich in dem Sinn als Sohn von einer reichen, sackreichen Familie aus. Geht auf Tinder, tut dort Beziehungen anfangen mit Frauen und hat dann plötzlich aus dem Nichts ganz feste Geldsorgen, Probleme, Feinde, die ihn verfolgen, sind Bodyguard, wo im Spital, wo Spitalriff prügelt wird und er tut quasi immer so um Frauen um Beträge ja, fragen, so, hey, kannst du mir ein bisschen Geld, kannst du mir da einen 1000er auslehnen, kannst du mir dort einen 2000er auslehnen, oh, ich brauche jetzt wirklich nur noch einmal, muss man noch das Flugticket kaufen, dann kann ich endlich das Geld zurückholen und so hat er quasi wie ein Schneeballsystem aufgebaut aus, keine Ahnung, also die Dunkelziffer weiss ja niemand, von wie viele Frauen, wo er Geld nimmt und insgesamt soll er eigentlich, was ist der Träger, mehrere hunderttausend Franken, wenn nicht sogar Millionen.
Sogar Millionen. Ja, weißt, der fliegt dann immer noch so mit einem Privatjet ja. Und so, weißt. Und dann, er hat dann seine Masche gesagt, nein, ich muss geschäftlich irgendwie auf Bukarest. Mhm. Und dann hat er in Bukarest besucht, er aber eine Frau. Und dann sagt er, du, ich muss geschäftlich auf Stockholm. Mhm. Und was er dort macht, ist wieder eine Frau besuchen und so. Und das ist genau. In jeder Stadt hat er eine, wo er emotional von sich abhängig gemacht hat und so. Und die zahlen dann einfach. Und er setzt sich dann wirklich so psychisch unter Druck und verdammt. Er war einfach ein Wichser.
Wirklich legitim.
Also, weißt du, die ganzen Sprachnachrichten und so, küsst der Doku und du siehst die ganzen Chatprotokolle und so. Es wirkt wasserdicht, was die Frau da.
Es wirkt relativ legit, genau. Mhm. Also, er, und eben, wie gesagt, also, er tut die. Er fliegt mit diesen Frauen, wenn er am Anfang sich da als Sohn von einer reichen Familie ausgibt, dann fliegt er natürlich auch mit Privatjet und Zeugs mit diesen Frauen auf Ibiza. Und das zahlt natürlich aber eine Frau, die er vorher hatte. Ja. Oder? Also es ist wirklich
und so. Die er in Ibiza besucht, die trifft er dann dort, weil die andere Frau schickt er dann irgendwie zurück in der Holzklasse und so. Und dann hat er 3 Tage Zeit, in Ibiza zu einem anderen anbaggern. Dann fliegt er mit deren aber dann irgendwie auf... Ja, Paris, Paris. So bla bla bla. Hey, so ganz
wo wir es gerade von Betrüger haben.
Ja.
Ich habe ja Inventing Anna, bin ich im Moment gerade am Schauen.
Ja, das wollte ich auch noch erwähnen.
Wenn wir das nachher schnell in der Ding in unserer nächsten Rubrik diskutieren, wenn wir das will, dann können wir jetzt gerade aber übrigens
on screen. Ja. Sonst kommen wir gerade über in Dings. Ich kann nur sagen, also er selber, das wollte ich noch schnell bringen, sein Zitat ist nämlich, was er sich vorstellt, wir arbeiten an einem Film, der auf mein Leben basiert, in etwa so wie Catch Me If You Can oder Wolf of Wall Street.
Hey, nein. Ich,
okay, das sind ja zwei ganz ähnliche.
Er will einfach den Leonardo DiCaprio
sein,
oder?
So ein Vollidiot.
Zwei ganz, also ich weiß nicht, was er sich da...
Ja, er ist so der Wolf of Wall Street Teil, ist wie, dass man Money ausgibt und Catch Me If You Can ist ja tatsächlich legitim.
Wie du vorkommst.
Ja, also, dass er alles rumbetrügt, wenn schon, aber das ist doch nicht... Also er wollte ja zeigen, dass er nicht betrogen hat. Aber.
Also gut. Also komm, erzähl etwas, was haben die da...
Inventing Anna.
Ja, was ist das?
Inventing Anna. Und wenn man es gerade davor gehabt von Privatchats und Ibiza, habe ich aus Inventing Anna eins gelernt. Das heisst nicht Ibiza, das heisst Ibiza.
Ibiza. Ja, gut. Ibiza. Ibiza.
Gut.
Ibiza. Aber Inventing Anna, erzählst du noch?
Ja, es geht um die Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey, wo im Prinzip, die hat nichts gehabt und hat einfach gefunden, hey, weißt du was? Ich bin jetzt eine Millionenerbin und ich mache jetzt die Anna Delvey Foundation. Und sie hat einen wahnsinnig, also die Schauspielerin, die sie macht, hat einen wahnsinnig geilen Akzent drauf. Sie ist wie so eine Russin, wo so ein bisschen Deutsch kann, aber den Englisch probiert so zu reden, wie die in der Bronx redet. Ja. Und es ist wirklich, sie tönt fantastisch und sie kann einfach ewig erzählen und ich lasse euch einfach auf ewig zu.
Und das sind wahre Begebenheiten, oder? Die hat
die Anna Sorokin, Anna Delvey gibt's, die hat auch Leute betrogen, aber die Serie ist größtenteils fiktionalisiert. Mm. So abgesehen von Anna ist niemand real, was ich mega, mega schade finde, weil es entwertet also die echte Story dafür. Mm. Und noch schlimmer sind die letzten zwei Folgen, wo im Prinzip Anna bereits verhaftet und festgesetzt und alles ist. Und dann kommen sie an und finden so, ho! Ich habe nicht die ganze Geschichte erzählt, vielleicht ist sie nur ein Opfer von ihren Umständen. Und dann sind zwei Folgen, wo es im Prinzip darum geht, dass sie eigentlich doch nicht so eine Böse ist. So wie Also weißt du, wieso? Woher kommt das? Macht doch einfach zwei Folgen weniger und dann darf sie mal die Böse sein.
Ja, weil hinten dran hat sie die Rechte für $350,000 verkauft, oder? Die Real Anna. Die hat Cash.
Ja, ja, dass sie das, ihren Namen benutzt, oder sie macht gross Geld mit ihrer eigenen Story jetzt.
Lässig. Und dann haben sie die letzten zwei Folgen noch geschenkt, das irgendwie wieder Gutmachung, oder?
Ist das so? Weil das habe ich jetzt eben im Zusammenhang mit dem Tinder-Swindler, wo ich also im Film will, habe ich eben gelesen, dass die Anna Sorkin, die echte, eben auch einen Film will machen, der zeigt, wie es wirklich war. Also quasi
ja, ich werde jetzt nochmal Cash machen, aber
eben,
ich
habe gemeint,
350'000 Stutz für das. Also ich habe irgendwo gelesen, das ist wieder Halbwissen, aber sie sind ziemlich fundiert Halbwissen nochmal.
Also macht sie doppelt Cash, einmal mit der unwahren Geschichte und einmal mit der wahren Geschichte.
Das ist smart, Mann.
Sie hat ja auch ihre Interviewrecht verkauft, also die verkauft im Prinzip ihre Story so oft, wie sie kann, wie sie die Leute hören. Das ist
geil.
Wer auch immer sie will so printen, also es ist wie so, das ist...
Doppelt abkassieren. Geil, geil. Komm, wir haben dann etwas anderes, wo du ja offenbar auch gesehen hast, Dominik. Das ist der Hit Monkey. Der Funky Monkey. Hast du auch gesehen, gell? Hey, ich habe das mal irgendwie, glaube einfach auf Disney Plus da den Trailer gesehen und gefunden so, oh, das sieht genau nach meinem dummen Scheiß aus. Ist so eine Marvel-Serie mit dem Aff, wo zum Assassin wird.
Zeichentrickserie,
ja. Ja, es ist so eine Halbstunden-Serie und es fängt irgendwie an mit halt so einem Killer, der irgendeinen Auftrag erledigt und dann aber irgendwie stirbt und dann kommt dann noch irgendein er landet bei irgendwelchen Affen schlussendlich und dann die werden alle umgebracht und dann ist noch der andere Affe ist auf so einem Rache-Trip. Zusammen mit dem anderen, weil der wird dann irgendein Geist und das ist sozusagen der Plot davon. Der begleitet ihn dann. Kann ihn auch nicht abhauen. Es zieht ihn dann immer noch durch so ein unsichtbares Band. Und das ist irgendwie recht lustig. Oder? Also der Affe redet nicht, oder? Sie verstehen einander zwar, aber wir verstehen ihn nicht. Und dann geht er auf seinen Metzeltrip. Und das ist einfach irgendwie... Ich finde den Stil recht geil. Ist so ein bisschen... hat so etwas Anime-mäßig, weißt du, so mit diesen stockenden Bewegungen so leicht, aber sehr stylisch gemacht, mega blutig. Und,
auf Disney Plus?
Ja, genau, ist wirklich sehr blutig. Also gerade die erste Folge, da rebelt es. Und ich meine, er hat dann meistens das Katana oder so dabei und das ist einfach, ich finde so...
ein Aff mit einem Katana auf einem Rachenfeldzug.
Mit einem Anzug und Sonnenbrille.
Und Schusswaffen.
Mhm. Holy shit, warum habe ich das noch nicht gemacht?
Also, es gibt einen Comic dazu, der ist im Fall noch besser.
Es ist wirklich...
Aber der ist auch schon ein paar Jahre alt.
Sehr stylisch gemacht, auch mit noch ein paar bekannten Sprechern, so der Jason Sudeikis, der Olivia Munn und der
Dings. Jason Sudeikis ist der von Ted, oder habe ich das gerade völlig falsch im Kopf?
Ja, genau, Ted Lasso, glaube ich, oder? Oder, ja. Ich verwechsel die einen Namen auch. Und der von Star Trek, der... Sagen wir es geschwind.
Sag nochmal den Schauspieler.
Der Asiat. Ja, genau, er spielt auch mit. Also er spricht. Ja. Und nein, es ist, ich finde es recht witzig. Aber es ist jetzt nicht irgendwie... das ist nicht weltbewegend. Aber sehr unterhaltsam. Hast dumme Sprüche, gutes Splatter. Und,
wie viel Folgen?
Acht, glaube ich.
Acht Folgen.
Ich habe erst glaube vier gesehen oder so.
Okay. Acht Folgen eine halbe Stunde.
Bin noch nicht durch. Hit Monkey auf Disney Plus. Und dann habe ich noch ein anderes, das wirklich auch sehr witzig ist. Das ist Murder Will. Kennt ihr das?
Nein.
Hey, nie gehört.
Huere lustig. Das ist eine Netflix-Serie, wo mit dem Will Arnett, er spielt einen Cop und es ist so eine Buddy-Cop-Serie eigentlich. Aber das Spezielle daran ist, es gibt nur sechs Folgen, glaube ich. Und jedes Mal kommt er sozusagen ein neuer Assistant über, aber wirklich so ein Trainee, oder? Und er ist so ein Mordkommissar. Und das sind alles bekannte Schauspieler und die spielen das sich selber und sie haben das Skript nicht. Sie sind sozusagen freestylen. Und es ist wirklich, in der ersten Folge ist es der Conan O'Brien und dann ist es da der Cheng, wie heißt er noch? Der war da... In Community zum Beispiel spielt er mit, oder
der kleine Wichser.
Ja, genau, oder Sharon Stone spielt mit und wirklich recht lustig und sie spielen alle völlig anders, oder? Also irgendwie Sharon Stone zum Beispiel, sie spielt so ein bisschen eine Rolle. Also sie spielt dann sozusagen, als wäre sie die, wo das, eben da das Trainee ist und der Conan O'Brien, der der spielt schon in sich selber, aber der, kann ja, der spielt ja in seiner Sendung, in seiner Talkshow eigentlich immer so eine Rolle, oder? Und,
ja, der ist geil, den finde ich geil, der Conan
O'Brien. Ja. Mm. Ja, das ist mein absoluter Favorite.
Eben, und der muss wirklich mal schauen. Sie sind nicht, alle sind gleich lustig und ich finde schon, das nutzt sich tatsächlich relativ gleich mal ab. Aber es geht nur eine halbe Stunde und es ist einfach so erfrischend. Und du merkst auch in den Szenen, wo sie natürlich zusammen sind, dann tut auch der Will Arnett natürlich dann so ein bisschen improvisieren, oder? Weil er muss ja dann auf das reagieren und das ist. Und sie
liebt natürlich den Will Arnett, Mann, ich liebe den Will Arnett. Und also ich habe völlig unter meinem Radar die Serie.
Hey, musst, aber, ich glaube, ja, dir wird es sicher gefallen. Es ist immer gleich also, aufgebaut, oder? Sie kommen immer am Anfang, sind sie im Büro und dann kommt irgendwie, schau da, dreht ihm seine Chefin wieder einen neuen Trainee auf und er sagt, nein, ich will doch nicht und so. Und dann nachher kommt die Chefin wieder und sagt, es ist jemand umgebracht worden. Und dann gehen sie an den Tatort und so. Und das Witzige ist, es ist so ein Murder Mystery, wo du herausfinden kannst, wer es ist. Es ist immer gleich aufgebaut. Sie sagen dann liegt dort gleich, hat das und das und das gebraucht. Und ich habe dann wirklich mir Notizen gemacht, oder? Es ist relativ, es ist so Kommissar Kugelblitz-Niveau eigentlich, weißt du? Wirklich.
Ja, ja.
Vor Gericht. Vor Gericht wird nichts verheben. Aber, und genau, sie müssen die Schauspieler.
Scooby-Doo
shit. Ja, genau. Ja, gut, dort kannst du es, glaube ich, nicht herausfinden. Aber, da, sie finden es auch nicht alle raus von diesen Schauspielern, weil die müssen es selber auch versuchen herauszufinden, oder? Und dann am Schluss,
aha, das ist die Idee.
Genau, und am Schluss stehen dann die drei Tatverdächtigen, sind immer drei dort und sie müssen dann sagen, warum es der eine ist.
Jetzt check ich es, okay, jetzt und, ist der 20er, aber okay. Ja.
Und es ist lustig gemacht und sie, ey, wirklich, die einen verputzt es so. Es ist so, weißt du siehst, die einen, die gleich gespielt haben, sie finden dem so einen Nipple twisten und so, weißt du, was so dumm.
Wow.
Und er ist Station Date, also. Es ist wirklich.
Es ist schon ganz nieder.
Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Murder Will, eben, es sind nicht alle gleich gut. Und wenn du zu wenig Zeit hast, schaust du einfach dort, wo die Schauspieler interessiert. Ich finde Conan O'Brien, Sharon Stone und wie heisst der? Er, der in Eternals mitgespielt hat.
Der Inder.
Der Pakistani ist er, glaube
ich. Mhm. Rumail Anjani.
Ja, also er ist Amerikaner, aber ich glaube, pakistanische Wurzel. Ja, genau.
Hey.
Er ist verdammt lustig. Ja.
Ist offenbar, ich bin wieder mal schnell Facts googeln.
Ja.
Ein BBC-Kopie. Das hat es in England gegeben. Drei Staffeln.
Ja.
Heißt Murder in Successville.
Ja. Wirklich witzig, aber, noch nie.
Mit dem Gordon Ramsay. So, natürlich. Ich bin informiert.
Oh, nein.
Gordon Ramsay war in Mystery Fall. You fucking fuck!
Idiot sandwich!
Ja, jedenfalls genau. Murder Will auf Netflix. Also komm, dann gehen wir noch in unser letztes Ding, bevor wir dann unser Special kommt, sozusagen. Ich habe gestern gerade noch geschwind. Ah, oh, nein, komm, ich überziehe noch ganz kurz. Die Steam Next Fest, kennen Sie das?
Mhm. Das ist dort, was es so Demos gibt zum Spielen. Ist das ja, nicht genau. Im Sommer?
Bei euch, ich weiß es auch nicht. Vielleicht
oder ist das jetzt gerade, oder was?
Es ist gerade jetzt. Steam Next Fest ist wirklich so ein Demo-Festival. Dort kannst du einfach auf Steam jenste Demos von noch nicht erschienenen Games spielen.
Geil.
Es ist wirklich, ey, das hat so viel geile Scheiß. Und ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich wollte nur eins nennen, weil es ist Gott sei Dank. Aber Wandering Village, das hatte ich schon lange auf dem Radar gehabt, ist ein Schweizer Game. Ja. Shit, wie heisst es schon wieder, Studio? Stray Fawn. Und das ist noch witzig, es ist so ein City-Builder-mäßiger, aber es ist ein riesengroßer, sieht aus wie ein Dinosaurier und auf dem Rücken hat er eine Stadt. Und dort drauf baust du so.
Ah, ja, von dem habe ich gehört.
So Siedlermäßig oder was auch immer. Schickst halt Leute, baust Häusli oder Age of Empires-mäßig, oder? Und dann Sachen abbauen und die leben in so einer Symbiose irgendwie, oder? Also am Anfang steht er still und erst, wo es anfängt, das Zeug wachsen und du deine Sachen baust, fängt er sich auch anfangen zu bewegen. Ist noch ein Early Access-Game. Aber das ist wirklich ganz geil. Jetzt habe ich eine Stunde gespielt. Mega schöner Stil und so. Und ja, also macht noch Bock. Am Anfang habe ich die Steuerung nicht so intuitiv gefunden, weil es irgendwie, wie du Zeugs auswählst, weil du nicht irgendwie die Leute auswählst, sondern was sie sollen machen. Aber ja, sehr witzig gemacht. Wandering, also laufend. Wandering Village. Oder?
Mhm. Ja, wanderndes Dörfli.
Ja, ich glaube, Wandering Village.
Ich weiß, ja.
Absolut. Sagen Sie oft nicht falsch. Doch, genau, da wird das Video irgendwie eingeblendet.
Da ist es.
Sehr geil. Und genau das andere, was ich gespielt habe, das ist die Fortsetzung von Far Loan Sales. Es heisst jetzt Far Changing Tides. Und das ist auch ein Schweizer Game, also auch noch mit Deutschen zusammen. Ich glaube, so ein gemischtes Studio. Okomotive heisst es. Und das spielt, wie schon der erste Teil, in so einer Postapokalypse. Also irgendwie so, die Welt ist halt irgendwie offenbar untergegangen. Und im ersten Teil hast du einfach so ein riesengroßes Fahrzeug gehabt. Also, so wirklich ein riesengroßes, bist ein kleines Mandli. Und das Game-Prinzip, das Spielprinzip ist auch im Neuen genau das gleiche. Du willst einfach von links nach rechts kommen, die Maschinen einfach immer antreiben und dann gibt es halt einfach ab und zu Hindernisse, oder? Und jetzt, im ersten ist es ein Fahrzeug gewesen, mit so einem riesigen Segel. Und jetzt ist es ein Schiff, wo dann aber auch im Trailer gesehen ist, es kann dann tauchen. Mhm. Und, genau, das, es hat dann halt einfach ab und zu irgendwie ein Hindernis, irgendetwas ist im Weg oder irgendeine Plattform und dann steigst du aus und dann musst du halt irgendwie mit so ein paar Sachen interagieren, um irgendwie etwas wieder mit Strom versorgen oder ein Tor aufmachen und so, Kabel rumziehen und das Gleiche auch mit deinem Schiff, da kannst du auch so, weißt, Segel aufmachen und dann musst du halt irgendwie am richtigen Ort ziehen, damit es im Wind steht und so. Es hat wirklich einen mega schönen Stil. Ich finde jetzt persönlich die Rätsel, es ist ja dann wie immer so, du bewegst dich und dann kommt wieder stoppt und dann musst du wieder ein kleines Rätsel machen. Die sind jetzt nicht so mein Ding. Also, ich würde einfach am liebsten einfach immer für sich kommen und so die Welt anschauen. Weil du kannst jetzt mit dem kleinen Männchen auch schwimmen und so. Aber sehr schön gemacht und mega chillig, auch ein geiler Soundtrack. Ich habe es wirklich erst eine Stunde gespielt, das letzte war aber auch nur irgendwie so 3-4 Stunden.
Frontier Published,
ich habe es sehr chillig gefunden, das erste, und eben auch das wirkt wieder mehr vom Gleichen, aber es war geil. Also ich habe es ist übrigens, kommt im Game Pass. Nächste Woche kommt es.
Nice. Und Eurogamer hat es recommended gegeben und auf so Games kann man eigentlich meist. Ich finde jetzt nicht immer, aber Eurogamer sind eigentlich solid bei so Sachen.
Nein, ich finde es auch, es ist so ein stimmigvolles und einfach eben, die es besteht halt aus so kleinen Rätseln und am Anfang ist es ein bisschen schwierig, finde ich, zu lesen, was du musst machen. Also weißt, es ist schon so ein grün hervorgehoben, aber es ist irgendwie nicht so klar. Weißt du, was ist ein Hebel, was musst du ziehen, was musst du drücken, was musst du bewegen? Aber es ist so ein schöner, chilliger, kleiner Rätsel-Knobelspass und wirklich so eine schöne, sehr malerische Welt und auch sehr ungewöhnlich, oder? Also sehr unverbrauchtes Szenario.
Nice. Schweizer Games are up and coming, man. Geil. Ja. Wir müssen wieder mal einen Stream oder irgendwie
schon,
mal
so ein bisschen. Ich habe schon lange im Fall, nehme ich mir davor, ich wollte mal einen längeren Stream machen, wo wir wirklich nur Schweizer Games streamen. Ich bin einfach
mit dem Ding wäre cool,
oder? Das wäre noch, genau, das ja, fände ich noch.
Mit Entwickler, ja. Also, genau. Das wäre huere geil, so ein Schweizer Game-Marathon.
Genau.
So, das wäre huere cool. Ja.
Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Und ich glaube, jetzt ist ja dann. Jetzt ist ja der Februar, März wieder das Game hoch gewesen mit den grossen Titeln. Dann wird es nachher wieder ein bisschen ruhiger und dann kann man das vielleicht mal einplanen. Jetzt nehme ich aber gerade noch Wunder. Luca, hast du Horizon schon gezockt?
Ja.
Und? Ping, 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 ping.
Oh, ja, muss man pingen. Das Umgepingen. Ich sage mal, es ist nicht die beste Game-Design-Entscheidung, aber es stört mich jetzt auch nicht so fest. Ich habe ja tatsächlich herausgefunden, bei den Barrierefreiheit-Einstellungen kannst du relativ freie Sachen, zum Beispiel, dass man nicht muss zum die Wand aufklettern, ständig damit man den Pfad sieht, wo man kann, dass man es nicht immer muss pingen, kann man einfach einstellen, dass es einem das von Anfang an immer
hat. Das hätte ich auch sollen machen.
So Zeugs. Da habe ich mir natürlich das Leben alles ein bisschen einfacher gemacht.
Das ist aber nicht wahr. Wirklich, du kannst unter Barrierefreiheit, damit man nicht mehr...
Du kannst es lassen, wie sie es gedacht haben von der Schwierigkeit her, aber du kannst auch sagen, nein, dass ich sogar beim Klettern muss ständig pingen, um zu schauen, wodurch ich kann
klettern. Das hat nichts mit das hat dann mit fucking, es ist huere annoying.
Ja, genau.
Das machst du nicht einfacher oder schwieriger.
Ja, genau. Das kannst du
dann also rausnehmen. Ich würde das Game einfach nur testen, wie sehr dass man dich als Gamer kann nerven.
Ja, das ist wahrscheinlich
schon. Es ist schwierig, weil es für dich emotional und geduldstechnisch schwierig ist.
Es hat schon diverse Games gegeben, wo das genau das Problem war für mich.
Aber wie bist du? Ich bin jetzt, vielleicht 10, 15 Stunden, habe ich jetzt schon jemanden zusammen.
Bist du also schon einiges gespielt, durch das durchgekommen? Haben sie die Pfeife endlich geblasen?
Ja, die Pfeifen haben es geblasen. Die Friedenspfeifen haben es geblasen. Ich bin dort jetzt schon außerhalb von dem
Ding. Ich denke so viel Falsches.
Ohne
Kontext, extra. Also, wir wollen es ja nicht spoilern. Dann sagen wir einfach mal so. Nein, ich bin voll in der Market für das Game, ehrlich gesagt. Aber ich bin wirklich auch einfach der 0815 Gelegenheitszocker, der nicht so derart viel Zeit hat. Und wenn ich jetzt da bei Elden Ring höre, Sachen wie, ja, kein Questlog, keine grüne Fragezeichen, du musst tatsächlich zuhören, du musst aus dem Kontext, was dann erzählt, wissen, was du als Nächstes musst machen, wenn du das Gebiet verlässt, ohne die Aufgabe zu machen und so. Da kommt mir der blanke Horror. Da kommt mir der
Items, wo du irgendwie erst am Schluss findest und merkst, das hätte ich eigentlich am Anfang sollen finden.
Ja,
das Game viel einfacher, aber...
Das ist, ich bin dort halt wirklich, ich brauche die Anleitung, ich brauche die Leitung und ich liebe die. Es ist wirklich, ja. Ja, nein, ich finde Horizon ist wirklich eine gute Weiterentwicklung auch vom ersten Teil, wo viel wirklich auf das aufbaut, aber auch ein bisschen ausbaut. Ich finde es auch geil zum Beispiel, dass das Ganze im Kampfsystem, das Abreißen von Teilen viel wichtiger ist und auch, weil es auch mehr Damage macht als früher. Früher hast du einfach Teile abgerissen, das hat aber nicht wirklich Damage gemacht, dann hast du also gleich noch das Viech killen. Und jetzt, dadurch, dass das Abreißen an sich schon viel mehr Schaden macht, ist auch die Motivation viel grösser, die Teile einzeln abzureißen. Und das wiederum ist wichtig für deinen Progress im Game, um deine Teile weiterzubauen, um deine Ausrüstung und so. Das sind alles so clevere Entscheidungen. Ich mag das wirklich mega. Und dazu kommt einfach da die hammermäßige Grafik.
Mhm.
Das ist wirklich ein
Traum. Wie spielst du es? Mit welchem Modus?
Performance.
Ja.
Performance Mode.
Es
sieht schon schöner aus im anderen Mode von der Auflösung her. Aber sie haben ja gesagt, sie werden das in den nächsten ein, zwei Wochen nachpatchen, dass das auch noch im Performance Mode ein bisschen besser aussieht.
Okay.
Aber es sieht auch immer noch
so. Also, was ist Performance? Ist 60 FPS?
60. Ja. Performance ist 60 FPS, fast 4K, durchgehend.
Aber du kannst schönen Modus und nicht 4K. Also, weißt du, geht das?
Ich habe es ein bisschen gewechselt und schlussendlich gleich im Quality-Modus geblieben, weil mich
30 FPS.
Ja, weil mir hat einfach schlussendlich wirklich mir die Freude genommen im Spiel, weil es hat mich optisch zu fest gestört. Aber
meine Frage ist, wenn du einen 1440-Monitor hast, wie ich könnte jetzt nachher dort...
Das gibt es nicht. Nein, es gibt nur die zwei Optionen und das tut ja nicht skalieren für deinen...
Aber es skaliert nicht für die Auflösung.
Ich spiele
also, es wird nicht plötzlich 60 laufen, weil ich weniger Rendering...
Glaube ich nicht.
Ja, das ist alles ein bisschen Shit, darum spiele ich lieber.
Was mich noch wundernimmt, findest du sie... Findest du nicht, sie ist schon ein bisschen...
Nachdem du das gesagt hast, stimmt schon, sie ist schon ein bisschen... edgy.
Sie ist ein bisschen muff irgendwie.
Sie ist ein bisschen muffiger als im ersten Teil. Das stimmt. Sie ist teilweise wirklich ein bisschen so... Wow. Chill. Das ist ein bisschen ranzig.
Ha, dann helfen wir halt. Nein.
Zwischendurch kannst du ja zwar noch selber die Antwort auswählen, wie sie soll ausfallen. Und für meine Seele nehme ich dann immer die Herzantwort, damit sie wieder mal zwischendurch...
Und zweimal vorgeben im ganzen Game.
In dem Fall habe ich die zweimal schon gehabt.
Oder dreimal. Am Anfang auch, dann erklärt es dir das. Ja, weißt du, die Entscheidungen und so. Und dann findest du, okay. Und dann, glaube wirklich am Schluss ist es nochmal gekommen und so. Ah, stimmt, ja. Okay, gut. Horizon. Ja, ich bin sonst immer noch am Lost Ark. Ich habe jetzt etwa 50 Stunden gespielt, bin Level 50, habe meine ersten Dungeons gemacht. Hey, es geht ein Dungeon, der heisst Chaos da Dungeon.
Ich einfach, du hast 50 Stunden das Shit investiert und wirst eigentlich das lieber in Elden Ring.
Das stimmt überhaupt nicht. Es ist mega, wirklich, also ich finde, das ist...
Aber das ist eben so das Game, wo du gerne dann schaust nebendran eine Serie und nachher würdest du das am liebsten dann auf deiner Steam-Deck spielen. Das
nein,
ist genau das.
Nein, das ist schon...
Doch, vor allem, das ist ja genau so eins.
Nein, du kannst...
Mal!
Nein, du kannst... Also, du kannst sicher vieles zum Spiel, kannst so passiv spielen, aber am Schluss ist wirklich die Dungeons und so, die ich jetzt freigeschaltet habe, die haben es dann schon noch in sich und ich habe erst ein bisschen die einfacher gemacht. Aber nachher, es wird recht komplex mit irgendwie, dass du die richtige, es muss alles aufeinander abgestimmt sein und dann sind die Kämpfe halt ziemlich anspruchsvoll. Also dort schaust du keine Serie mehr dazu. Hey, der eine, Chaos Dungeon, ist wirklich, der wird seinem Namen treu. Du kommst rein, es wimmelt von Monstern, es kommen ständig Monster von überall im Möbel, ist einfach alles nieder, hast eigentlich keine Ahnung, was geht. Einfach ein Explosionsfeuerwerk, aber es geht etwa 10 Minuten, dann ist es fertig. Also weißt du, irgendwie, es ist einfach so ein kurzes Action-Ding. Aber im Fall, eben, ich muss nochmal sagen, das ist schon, weißt du, Games kannst du nicht gegenüberstellen. Also weißt, irgendwie kannst du das schwer mit dem Elden Ring vergleichen. Aber eben, es ist wirklich nicht einfach irgendwie so einen generischen Huren Korea-MMO, Retorte-MMO, sondern wirklich, es ist krass, dass das wirklich einen Inhalt hat und geile Sachen hat und hey, so viele Sachen, die einfach clever sind. Weißt du, dass du auf der Maximalstufe kannst du nachher einfach auch einen anderen Charakter, ich glaube zwei Charakter kannst du auch einfach auf Level, auf Max-Level,
Das ist nice.
Und dann die spielen und dann die sind aber wie sozusagen deine, nicht Twinks, aber du kannst wie einen Hauptcharakter haben und die anderen zocken, aber es hat wie so einen übergreifenden Level. Und du sozusagen wie schaffen für deinen Hauptcharakter mit Sachen, die du freischaltest. Hast du aber gleich auch die anderen, die kannst spielen und dann eben, jetzt bin ich mal ein Bötli fahren. Da gibt es so viele Events. Es sind tausend Inseln, wo nachher einfach irgendwelches Zeug ist. In der, eben, die eine Welt, die ich sehe, ist alles so Miniatur gewesen. Nachher bist du auf einem Käfer geritten und bei der anderen bin ich jetzt in so einer Steampunk-Welt gewesen mit einem Roboter und so. Ey, was die an Design rausballern, da wird bei anderen für 10 Games langen irgendwie. Also, ich finde es immer noch straub, aber bei mir ist es sicher so langsam so in die Luft aus. Ich meine, ich habe es jetzt eben fast 50 Stunden gespielt. Einfach weil ich habe schon den Eindruck, ja, es motiviert sehr viel. Also nein, genau, das kann man ja nicht sagen, das ist schon viel.
Ja.
aber jetzt bin ich langsam dort, wo es mich einfach so motiviert durch die, dass die Trigger-Sachen, weißt du, da klicke ich etwas bekommen, da Loot bekommen, da, oder? Mhm. Jetzt treibt mich das für sie. Aber Straub ist immer noch die Story, ich bin eigentlich immer noch nie. Also weißt du, und die ich habe irgendwie 3 von 7 Arcs, die du suchst. Und alle sind verdammt episch gewesen. Also, es ist ein Straubs-Game. Lost Ark, wirklich immer noch Straub. Also komm, jetzt sind wir ja lang dran. Dann,
es ist 11 wie 11 am Schmudo. Ah nein, nur am 11.11. Genau. Ist das Ding.
Decimurio.
Richtig.
Dann können wir jetzt zum mehr verabschieden. Also ich bleibe so noch da in meiner Vergangenheit, sozusagen.
Mein Vergangenheits-Ich.
Mein Vergangenheits-Ich, genau. genau, weil jetzt kommt noch mein Interview mit dem Bruce Shelley, dem Age of Empires Designer. Und genau, der lässt sich dort ein bisschen Karten blicken und erzählt, wie er das Game entwickelt hat und was er heute macht. Ja, also gut, dann wohl, ja. Danke euch fürs Mitmachen und für die anderen bis später. Jetzt muss ich da uns
überlangen. Bis denn.
Das ist der. Tschüss. Bruce, you were a designer at the original Age of Empires, among several other games. And it was released 25 years ago. When was the last time you played it?
Well, you're talking about Age of Empires 1?
Yeah, the first one. Yes, the first one.
Well, I doubt that I played it. I can't tell you. I wouldn't remember. But I doubt I played it much after we finished it, because right away we started working on Age of Empires 2. And you know, I think we were changing things immediately, trying to... You know, when you build a game, I tell people it's like... it's like making sausages. You know, you can keep going, but after some point, you got to tie it off and sell one, because it's a business, right? You just can't work on it forever. So we had a lot of ideas that we liked as we worked along. But we had to, and I also tell people, another one of my analogies is that it's like playing soccer, you know, or football. I guess you call it football. But, you know, at some point, at half the project, you're trying to score goals. You're trying to come up with ideas to make the game better. And then at some point, you think you have a solid game, and you switch to becoming the goalie, and you're defending the design, and you're not looking, you're trying to block any more new ideas that are too good. But but the ideas are still sitting there, and they become, in that case, they became the gist of what we are trying to do with Age 2. So as soon as we finished Age 1, we started messing around with the other ideas, or we brought those ideas forward. So we really weren't playing the original Age 1 much anymore. I mean, we certainly had a test team that was doing that, looking for bugs and problems, and there was balance issues. You know, those are complicated games. We couldn't get them completely balanced correctly before we issued them, and so we had to adjust some things. But I don't remember much just playing it myself, to tell you the truth.
Is that true for all your games? Don't you play them much yourself?
Well, we play them intensely while we're making them. You know, we kind of design by playing, and we play them every day and rewrite the code, you know, and there's something changes every day, and there's a new build the next day, sometimes multiple builds in a day, you know. And so we play them constantly, certainly the designers do, and but after we're done with them, it's been such a long haul, and it's been an experience. I mean, H1 was a practically three-year production schedule. So you know, I've had enough of that game. I want to play something else. Really,
understandably. So did you play a lot of the multiplayer against each other in the office?
Yes, absolutely. Yeah, it was a big day when I remember this clearly when we had it in multiplayer for the first time. You know, like I pushed this idea of being able to play it, so and design our game by playing it. We're really guessing until we can play it ourselves, and then we can tell. We relied on our instincts as gamers to tell us when we were making something that was working and something that wasn't working, and until we can play it multiplayer, it was still a sort of a guessing game. And I remember the day when we got it playing multiplayer. We had our first multiplayer game. I think it was 4-on-4. We had 8 people playing in our offices on a local area network. And we finished the game, and everybody came out of their offices was shaking hands and clapping and cheering because, you know, this was a big milestone. And this, from that day on, the game really, really started taking shape.
What was your strategy in the multiplayer game?
Oh, that's a good question. I don't know. I mean, yeah, one of the foundations of the series was this rock, break, scissors, paper, mm-hmm. cuts, paper idea that one unit would not be the winner. You know, there was something that stopped everything. So it was you had to be careful and be prepared to respond if your opponent showed up with something, you had to be able to quickly respond with the counterpoint. So I don't know if I had a strategy. I mean, I think I was more of a builder, so I took more time doing the economies part. I liked that part of the game particularly, and usually against really good players, I was too late to have that going. I tell people I played Age like I was typing with 2 fingers, whereas you know people I work with were playing with 10 fingers and were super fast, 50 words a minute versus my versus my 20 words a minute. So
sounds
I was lot, usually behind.
Sounds a lot like me. I also played the builder and build huge buildings and then I attack at the last minute, and yeah, most of the time it's too late. At least
yeah, I thought people would be harassing you right away. You know, yeah. They would try to, if you could kill a villager, you know, I mean, the game was pretty intense. So mm-hmm. if you could kill another, somebody else's early villager, that would put them behind, and that would be, you know, I mean, that's the way those games, RTS, really work. I remember who's played StarCraft, and he said if they would move this one item, one pixel to the right, I would never lose, because you know he had analyzed that game so intently.
One question I was wondering when you were making the game, were you aware what game you had? Because I imagine sometimes when you develop a game, you know it's going to be huge or it should be popular, but were you aware that it could become such a huge hit?
Well, I think it's, you know, you hate to be that optimistic. You know, I mean, I had worked on the original Civilization game years earlier. And I knew when I was making, we were making that game, that we were making something that was going to rock the world. I was really, I really had an idea that this was going to be a special game. And I felt Age was in the same ballpark, but I underestimated how popular it would be. But there's a couple of things that I think we didn't understand. One was that when we were building Age 1, there were, the Computer Gaming World was a magazine published in the U.S. at the time, and they wrote that there were 50-some real-time strategy games in development following on the heels of Command & Conquer and Warcraft. But every one of those games was science fiction or fantasy except one. Age of Empires was the only one built in a historic situation or historic world. And that turned out to be a really positive thing. And I remember another thing we did, it was smart, which I've tried to do forward. We sat down one day in the office and we went on a whiteboard. We wrote down the things that Warcraft, Command & Conquer were really doing well, what was making their game success. And we also made a list of Civilization, which I'd worked on. What was that game? What was the positives of that game? And then we made another list, which was, what are none of those games doing, or how can we be different? Because I think, and I learned then, we didn't know it at the time, but I've since understand that your game has to be different than something else in the marketplace, which we were, because we were history. And people looked at it right away and said, well, this is different. This is not the same game I played. I remember a journalist telling me, I said, this game is going to be great. And all he saw was a screenshot. Now that's a little, you don't know it's great. You know, you got to play it. But also the fact that we did enough innovation that we had a different product. We had a different experience for people who liked RTS, and it was enough innovation that it was a new experience. So it was different, and we did a good job. So we got it all together. I think we felt it was good. And I know Microsoft was very happy with it as it came along. They gave us a little extra time to make it as good as it, because it was one of the first big games that they were going to publish, actually. And they had a lot riding on it. It turned out to be a really good product for everybody. And I can't say I thought it was going to be as good as I thought Civilization was going to be, but we thought it was really good because we stopped playing. We would play Warcraft regularly and Command & Conquer. And once we got our game going, we found we liked it better. You know, we liked, maybe it was just natural, but we were really enjoying playing our own game. And I thought that was a very positive thing. If these hardcore gamers were really enjoying playing our game, well, that's really a positive thing.
Yeah, you mentioned Microsoft. Microsoft is in a pretty different place today in the gaming business. How was it to develop a game for Microsoft at that time?
Well, we were lucky in the sense that the people, senior people in the game group, were gamers, and they could appreciate games. They played them. They really appreciated them. And they had a dream, you know, or a vision that this Microsoft should be publishing game software. They're software producers. They should produce some good games. And I think we worked really well with them. You know, in general, I mean, there were certainly. Disputes about, you know, about the business end of it and things like that. And there was some other things. They, you know, I would say that overall it was a very, very positive experience for us. And I think that the guys that we work with there were really good people. And we had a great relationship with them, I think, for years and years and years. And there was a leadership change and everything changed and we were all let go. But, and they had a new emphasis on the Xbox versus PC. And that was part of it too.
You mentioned that you were looking at other games and what they did or what they didn't do. And so was the vision, how clear was the vision at the beginning of the development, how the game was RTS and the setting and all?
Well, I think the vision of the game was like a one word, was a one sentence word. We're gonna combine the history and economic elements of Civilization with real-time gameplay of Warcraft and Command & Conquer. So we were taking a sort of a Civilization-style game and making it into an RTS. That was the vision of the game. And we had the idea we'd start with the Stone Age and go forward. And then we decided that was all of Civilization was a big bite to choose. So what we did was we concentrated on ancient times for Age 1. And then we went to Middle Ages for Age 2. That turned out to be a pretty good decision. We broke it up into at least three games out of it. I guess there's a four now. So
I also loved or still love the sounds. I think they were so iconic. From building and settlers and the villagers and how came that to be? Is that was just coincidence that you had good game design, or because everyone who played the games back then remembers those sounds?
That's a good question. I mean, we had two brothers. We actually had three brothers working for us, became part of the studio. The older brother was more of a producer and help with sound. The youngest brother was the guy who did the sound effects and music. And he wrote the music and did the sound. And then the middle brother was a producer, a manager. And, you know, they have the Rippy brothers, three of them. And so I think you know, a lot of the credit should go to Tony Goodman, who was president of the company, because he found the right person for every job we had to get done. You know, you can say he found me. You know, I met him 15 years earlier at a game club at a university, and he was a kid, he was a teenager, and we played together in a game club. And I went on to work in games, and he followed my career. And when he was thinking about it, he had a business in Dallas doing software for banks, and he wanted to do games. Guys he worked for wanted to do games. He started calling me. Talked to me for hours about how to make games. And so I brought something in. I mean, there were very few people who had any experience making a game, you know, when we started. But one of my roles was sort of, I think, to influence how we would proceed, the process, this idea of designing by playing and prototyping early as we can and play it every day. That I brought that from board gaming, and I learned that working at MicroProse, in a sense, working with Sid Meier. That's how he worked. So those are some of my contributions. But then we found people. He had a great programmer who could build the engine. He found artists that are still working in the industry. Well, I mean, I'm still working with one of the first artists we ever hired at Ensemble, you know, a guy who does animations. So he did a great job of finding the right people for the right slots as we needed them. He takes a lot of credit for that.
I read that you worked for a board game company in the 80s. Did that help in any way developing a game?
Well, I think so, because I think that's where I got. I already, when I went to work with MicroProse, and I worked with Sid Meier there, and that's how he built games. He prototyped. He always had a dozen little prototype games on his computer he was messing around with. Every once in a while, one would turn into a real game. And I had learned that doing board games. We start in a board game business. We would just get a piece of paper with hexes on or squares or something, and make little pieces out of paper and start pushing stuff around. You know, so we would prototype, you know, paper, physically prototype an idea, and then we would make changes as we worked on it. So that was essentially how we started making computer games. And if I look around the world today, I think that's how Blizzard makes games. I think that's how Brian Reynolds makes games. We work together at MicroProse. I mean, there's other people. I think when I was working, I worked for some German, for some European companies as a consultant. And I found that they had a different idea, that their games are almost all designed before they started any work on it. You know, the designer would have the whole thing laid out, and then they would just execute on the design. And there wasn't as much freedom to make changes. Whereas, you know, it all comes together at the same time for us. You know, the engineering is starting, the design is starting, and it's really the real design. There's a lot of design, you know, based on what we know at some point at first, but it really starts when we can play it. The real design really starts kicking off when we can play the game. And I didn't seem that was not the way the Europeans were making games when I had experience with them.
Would you change anything? It's when you look back at the game, is there anything you think, we could have done this differently?
Well, I think a lot of things we didn't, you know, we thought about for age one, we fixed in age two. And age three was like a 3D world instead of 2D, which gave us some new abilities. H3 was a tough game to make. We went through a dozen ideas for like the town, your city, your home base, and we experimented a lot with like formations. Would formations matter in battle as they do historically in that period? And we had trouble finding something to work. I don't know. I look back and I think I'm real happy with the H series. I mean, it grew, it changed, and I think it made a lot of people happy. I have at least one friend, ex-colleague, who still plays H2 once a week with a friend he went to high school with. I mean, this guy's in his 60s probably. You know? Awesome. He still plays it once a week. And somebody told me that there's maybe 100,000 people a day are still playing H2 online, you know, through one of these online sites. So I'm impressed. I used to feel good when I walked into a store and saw something I made on the shelf. And now the idea that people are still playing something that we made 30 years ago or 25 years ago, that's a good feeling.
Yeah, in Switzerland, it also has a big Age of Empires community, but I don't know which one is the most popular. I think maybe two, but which one do you like best?
Oh, that's tough. I mean, it's like saying which one of your children do you like best. You know, I mean, they each have a personality, and there's stuff that happened as they grew up, so to speak. You know, and you know, you had moments of trial and tribulation with each one, and moments of joy. I mean, I think H2 was the one that came together for everybody, and I liked the period maybe. But then I love the look of H3 a lot, you know, and that's one of my favorite periods in history. The exploration of the new world was one of my historic periods I really enjoy reading about, or I have anyway. So I couldn't pick. I guess if I had to, it would be two, but there's something to love about one and three, and Asian mythology too.
Since you're saying it's like one of your children, how do you feel when a new team is developing a new Age of Empires now with H4?
I'm fine with that. I think what it does is it makes the franchise continue to live. You know, so in the sense that, you know, we're not involved. Those of us who made the originals, most of us are not involved. I have no problem with that. I'm happy that they think it's good enough that they want to keep it going. And that's the thing that most important to me is it's not forgotten on the back of the shelf forever anymore. There's an audience of people who are still playing it and liking it. And the fact that they thought it was worth, you know, reworking someone is a really good thing. I'm happy to see it. So I wish them the best.
Yeah, it seems to revive a bit the RTS genre, which is laying flat the last 10 years or so, I think.
Yeah, I think people, my experience with that, my guess is that people want a faster game. you know, a good quality RTS game, like it used to take an hour or 45 minutes to play a high top game. And I know some of my friends would linger over the game for an hour or two, you know, easily just take all the time they wanted. But people want a faster experience. You can play, you know, League of Legends 15 minutes later or something like that. So, or a shooter, you know, they're over quickly. And if you lose, you can play again. Whereas you invest a lot of time in an age game or an RTS game. And if you lose, you've invested an hour and, you know, maybe you don't feel so hot. So if it's like, I can understand it. You know, I we had our day in the sun and we were there and we enjoyed it. We took advantage of it. And, you know, it's just part of this industry that it evolves.
Have you played the new one?
I haven't. No, I haven't. I'm getting to be an old man now. You know, I'm in my 70s, and I find that after 40 plus years of being involved making games, you know, it's like there's other things that interest me, you know, and it seems like when you get to my age, you start thinking about, you know, you how much time do you have left? Is there something? Do you really want to spend time playing a game when you could be doing something else, that maybe traveling or doing something that seems a little more important? So I don't play much more than what I work on. You know, I'm still involved.
Since you developed many big games like Age of Empires and Civilizations, what do you think makes a game stand out?
Well, I think what makes those games stand out, and any game stand out, is that the players really can get engaged. You know, I think the key to me, I mean, people talk about fun. The game is fun. The game is not fun. I think as a professional, you have to know more about what that means. What does fun mean? I think what it means to me is that player is engaged. The player, he or she, is engaged making decisions. I think the key, Sid Meier once said that a game is a series of interesting decisions, and I think that's not quite enough of a definition for me, but that's critical, I think, because when what's happening in like I remember when Age of Empires 1 was published, it was an article in a newspaper called the Wall Street Journal said this game is like digital cocaine, and I thought okay, we've done our job if we've created digital cocaine. But what's happened is that people are just they keep playing one more. I want to try one more move. Okay, mm-hmm. One more move, because the decision that they're faced is really interesting. So they want to see what happens. So okay, now that decision opened up two more. Okay, now which one of those do I want to make? And so what happens is time passes. You forget about the passage of time. You're mentally totally engaged, and that's a good positive experience. I think psychologists, there's a book about this. The book is called Flow. A guy wrote about how people achieve flow. They get so wrapped up in what they're doing that they just time passes. They get engaged. They're really enjoying themselves. And he says flow can happen on an assembly line in a factory. It can happen playing chess. It can happen, you know, writing a novel. It can you just get into this feeling. And I think we did a good job of creating that environment where the decisions were absorbed, you know, just engaging. I mean, we started off. I talk about one of the words I call the inverted pyramid of decision making. You start off a game. You have one villager, and you know he can do several things. Now you got two villagers. Now you can do. He can cut trees. He can do this. He can do that. Now you got four villagers, eight villagers. So there's the things you can do start off really few. Now you've got more: 16, 32, 64 things. And I think that helps with that decision making. I think the decision making, when it's ramped up properly, the decisions are not trivial. They're not meaningless when they really matter. Then people get engaged, and without realizing what's going on, they're having fun. But what's really happened is they're engaged, mentally engaged. And we did a good job of making those games work like that.
Since Age of Empires is a game about history, but it's not a historic game. It's not teaching you history. How did you decide how deep you wanted to go with the background?
Well, we wanted the player to have the fun, not the historian or not the game designer, not the computer, you know, so we sort of went to the library. You know, you think about it, going to the library for the children's section. This is a basic history stuff. But I tell people we didn't try to recreate history. We borrowed from history for the things we thought would make a good game. So there's not really religion in our games. There's not slavery. There's some historic things that were part of the human experience that we just left out. I mean, they weren't, you know, we weren't trying to recreate it. It was not a simulation. It was a game. But I think you're right. It doesn't. It barely touches. It skims a long history. But I remember there was an article. Somebody showed us an article in a history magazine about a guy talking about one of those games. A historian. He says, the history here is crazy, but it's really a stretch. But he says, but people are talking about the Phoenicians or these other creatures, other races of people or cultures that no one else would ever think of if they hadn't played Age of Empires. And they talk about how the trebuchet was a weapon that had been totally forgotten, and it was such a powerful thing in Age 2 that people all over the country knew what a trebuchet was, because when they heard it in the game, it scared the hell out of me. He said, oh my gosh, what is that? Oh my, somebody's blowing up one of my towns with a trebuchet. So we revived the trebuchet, and so I think we touched enough. And we've had letters from parents talking about how their kids were so-so in school and they started playing Age of Empires. And now they want to know, they're reading history now. They want to know more about this character that was in our game or this culture or something like that. I love playing the Romans, so I wanted to find more about the Romans. So, we love that. And I think Microsoft loved that. We talk about software that reaches out and our games, to a certain extent, reached out, got people interested in something that they had maybe otherwise missed.
And how did you, because now Age of Empires 1 and 2 and 3 were historic based games, but then you did Age of Mythology anyways, because at the beginning you said you looked at the other games, which were all fantasy or science fiction, and then you did a fantasy game still. So how?
Yeah, that's a good question. I think what happened was our guys were a little burned out about doing the same thing. So we were focused on historical stuff, and mythology gave us a way to scratch that itch. We could do things that were unusual, like meteor showers and these creatures, mythological creatures. So it was a break for everybody. The artists got to do some unusual things. I think it was just a step back and a step aside and down a different path. And it was a relief for a little bit, or just an opportunity to do something a little different. And I think everybody really enjoyed working on it. And it turned out to be a popular game. There's people who tell me that Age of Mythology is their favorite of the series. Some people who just like that era, that stuff.
Yeah, I think it's my favorite as well. I really love that. It had great creatures and the gods you could choose when you level up. That was nice. Maybe they will make another one now that Age of 4 is such a huge success.
They don't consult with me. They asked me if I wanted to be involved, and I said, well, I'm already working for another company. I really can't,
Yeah.
So, yeah, plus, I thought it was time to let somebody else do it anyway.
Yeah, you work for a lot of different companies like Ubisoft and Blue Byte and Zynga. And you're in the business for, 30 years now?
I'll go back to paper games. It was 40 years.
Okay.
1980, I helped start a paper game company. That we did a Lord of the Rings role-playing game, like D&D, based on Lord of the Rings.
Oh, nice.
But that wasn't the thing I really was interested in. I really liked war games and strategy games. So I eventually got a job working on board games. And then I didn't think that had a future. And they asked me to work on – they had a computer game division. They asked me to work on that. I said, yeah, let me try that. And then I found out MicroProse was in the same city, just a couple miles away. And I started talking to them, and they finally had me in for an interview and hired me the next day. And I worked there. That was a real opportunity working there.
Well, this for you the biggest change the game development, the game scene did in the last 30 or 40 years since you began?
What is the biggest thing?
Yeah, the biggest thing that changed.
Well, it's hard for me to say. I wrote a paper, a little blog post a while ago about like Moore's Law computing, where computer chips got powerful and costs went down. I said the sort of same thing happened in game development for the 40 years. Like every 6 months, there was a significant change in game development. And I worked in paper games and then board games. And then in computer games, the first computer game I worked on had CGI graphics. It's four colors, black, white, magenta and cyan. That's what we had to work with. So the game had to be pretty fun, because there was nothing graphic going on that was going to be interesting. And then when we got 16 colors, it was like, wow, we got 16 colors now. We can't use all 16. We don't have the power to use all 16. We have to choose. But 16 was a lot. It was a big choice. And then, of course, we had 64. And then we couldn't use all 64 either. But then the machines changed. We went from Commodore 64s and the first IBM PC and then the Mac and there was something, and we, our first games were, you know, I remember publishing games on tapes, and then we were publishing on five, you know, I think the first Railroad Tycoon was published on like 7 5.25 floppy disks or something like that. You know, and my first PC had 30 kilobytes of memory. I mean, it was like, my phone is a million times more powerful than the first PC I worked on. So, I mean, there's those that are the changes. And then the graphics. Now we have, we had to build an engine almost every time we made a game. Because there'd been a move forward, you know, like we had to change all the underlying programming had to be rebuilt. Now we can use Unity or Unreal, and a lot of the heavy work is done. You can be prototyping in a week or two because you can start with the basic engine that's already existing. Those are all powerful things. Then we have like platform change. I mean, the platform when the iPhone came along as an app platform, that was a big deal. I mean, all of a sudden, you know, there's always been this place where two or three people could make a game and have some success. I mean, just the other day, I don't know if you play, you don't play a game called Wordle, which is an English word game, and it just came out of nowhere. Yeah. And people all around the world are playing it. And one guy did that as a gift for his partner. Now it's owned by the New York Times, apparently. But, I mean, I play that every day, and it's like my wife and I do it together. And it takes 10 minutes, 5 minutes, but it's enjoyable. But here's a case where one fellow in a modern age, when you can spend $100 million building a game, he did it in his own little machine, and he's changed the world a little bit with his little game. So I think that kind of thing has been happening for 40 years that I've been involved, and I think it's refreshing. It's cool.
And now you work at Bonus XP, and I didn't know when I played Stranger Things when they came out. I think there are like, are there two or three games now?
There's two Stranger Things.
Okay, then I play both. There are also sort of retro games. I mean, there are new games, but they look retro, of course, because the show is in the 80s. Are there parallels to Age of Empires, or was this just a coincidence?
Just a coincidence. I mean, it was like it's a small studio that was started by colleagues, and at some point, you know, 5 or 6 years ago, I was working actually for Anno Games in Germany as a consultant. They weren't taking all my time, and I thought, well, I could help my friends who started this startup, you know. And I said, I offered to work for them for nothing, just another, it was a small thing. And I said, you know, and they said, no, you got to pay you. You got to work. If you're going to work for it, you got to pay you. So I've been with them for a while, and I only work part time, and I'm more like an advisor or a play tester, and I write some things and I do some design. But that was just, they were just looking for things to keep their, you know, for ideas to make the studio work. And Dave, the president, who had been a programmer at Ensemble, he actually a technical lead at Ensemble. He's now a really good designer, but he had the idea that we should do something for Netflix. And that was his idea. And it turned out to be a really interesting idea. I mean, I don't know how many millions of people have played that game now that it's free. It was free. It's always been free. But that was the one that really got our studio going, and we've opened up some of the opportunities. So, and it was really fun to work on. I mean, it was like, you know, like you said, it was retro. It was fun. Yeah.
Are you involved in the new game as well? I read you're making a AAA game.
Well, we're trying. I am involved, you know, but again, it mostly is I help with the management of the studio a little bit. I play the game almost daily, send in bug reports and comments and ask for stuff that I'd like to see. And I haven't done any building of like worlds or anything like that, but I might be getting close to being done here. Actually, I should retire. I had 2 weeks off at Christmas, and I really enjoyed not having meetings and tasks and stuff. So I thought, you know, I enjoyed that. But, so we'll see. It's a really cool game. I'm enjoying playing it. I kind of want to see it. I'd say I want to see one more really top game on my resume before I hang it up. And so I'm staying in right now, but probably not forever.
Okay, then I have a last question, again, back to Age of Empires. If there will be a new one, maybe, there probably will be, because everyone is making remakes and remasters and so on. What would you like to see in a new game, or new, in what way could it develop in the
Well, we talked age, about it. Yeah, we talked about an age, a 20th century game, or maybe a maybe a 19th century game, you know, like the American Civil War era, and there was lots of wars in Europe at the time. Would that be something, or should we go all the way to the 20th century? You know, that it changes because the range of weaponry got so wild. You know, like with tanks and long train vehicle and air power. You know, the warfare changed. I mean, essentially, you could make the case that world warfare is done. You know, there will never be another one because we couldn't take it. You know, even without nuclear weapons, the weaponry involved today is so sophisticated and so powerful that it would be such a tragedy that nobody really can ponder the idea. So I don't know. I think that somebody's going to try that at some point. I mean, maybe not in my lifetime. There'll be an age game set in the 20th century, I guess.
Probably.
Especially if this age four is a good success.
Yeah, it seems. It seems to be.
Okay.
Great. So then, thanks again and have a nice day.
You too. Thanks. Pleasure.
Okay. Bye.
Bye-bye.